Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute wird's besonders persönlich, denn heute geht's um eine Stimme, die viele von euch kennen, aber um einen Menschen, den nur wenige wirklich gesehen haben. Mein heutiger Gast ist Markus Theil, Kommentator bei Eurosport und DAZN. Seit vielen Jahren ganz nah dran an den größten Tennisstars der Welt, mittlerweile auch im Frauenfußball. Eine Stimme, die Leistung einordnet, Emotionen trägt und dabei immer respektvoll bleibt. Doch Markus ist nicht nur Kommentator, er ist Lehrer an der Voss Bad Hölz. Ein Mensch, der zuhört, der hinsieht, der hinter die Fassade blickt. Bei Sportlern genauso wie bei Jugendlichen. In dieser Folge sprechen wir über Leistung, über Menschlichkeit, über Stimme und Wirkung, über Nähe, Verantwortung und darüber, wie man zwei intensive Welten miteinander verbindet, ohne sich selbst zu verlieren. Und wir sprechen auch über Gesundheit, bewusste Leistungsfähigkeit und darüber, warum echtes Interesse am Menschen vielleicht die größte Stärke unserer Zeit ist. Ich freue mich ganz, ganz, ganz arg auf dieses Gespräch, wünsche euch ganz viel Spaß und wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Markus, grüß dich erst einmal. Schön, dass du da bist. Mich freut es wirklich unglaublich, weil bevor ich da die erste Frage stelle, muss ich ein bisschen ausholen, wie und woher wir uns eigentlich kennen. Ich bin 2012 in der Voss Bad Hölz gewesen und habe mein Abitur nachgeholt und habe da einen Lehrer immer mal wieder gesehen, von dem jeder gesprochen hat, weil der bei Eurosport kommentiert und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einmal rausgefunden, aha, schau mal, die Stimme kennst du ja, jetzt kennst du irgendwann auch den Menschen dazu. Und dann haben wir so vereinzelt irgendwann einmal geratscht. Und lustigerweise habe ich im Nachgang festgestellt, dass du zu dieser Zeit meine jetzige Frau im Unterricht gehabt hast und wir deswegen schon quasi irgendwie eine ganz schön lange Vergangenheit gehabt haben. Dann haben wir uns auch noch mal kennenlernen dürfen, besser als ich damals noch Leistungssportler war, weil da hast du eine Veranstaltung kommentiert in der Voss. Und deswegen, mich freut es unglaublich, dass wir heute über die Themen, die du so alle in deinem Leben vereinst, dass wir da halt wirklich ratschen können drüber.
Ja, toll. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Markus, Namensvetter. Und danke für die Erinnerungen. Ist ja doch schon ein, zwei Jahre her, dass du bei uns warst. Boah. Aber ich muss sagen, an dich habe ich mich nicht ganz so gut erinnert, wie dann natürlich an deine Frau, an die Marie, die vor ein paar Jahren mir sogar noch gesagt hat, dass sie das und das Thema als Fachreferat bei mir gehabt hat. Und das fand ich also umwerfend, dass sich jemand noch daran erinnert, was sie sich 10 Jahre fast vorher gehabt hat. Aber schön, dass wir uns hier jetzt an dieser Stelle bei dir treffen und toll auch was, wenn ich das sagen darf, als Alterspräsident von uns beiden, was aus dir geworden ist. Also fantastisch.
Danke. Erstmal schön.
Glückwunsch auch dazu.
Ja, vielen Dank. Du, unsere erste Frage immer erst einmal, wie geht's da?
Danke, eigentlich gut. Ja, ich habe die Feiertage gut überstanden, bin ins neue Jahr gut gestartet und fühle mich körperlich eigentlich schon wesentlich besser als noch vor einem halben Jahr. Und am Sonntag vor 2 Tagen bin ich das erste Mal nach 40 Jahren zum Langlaufen gegangen.
Ach, geh.
Ja, und deswegen geht's mir vielleicht in den Adduktoren nicht ganz so gut. Weil die Strecke schien etwas lang zu sein für einen Anfänger. Also ich meine, klar kann ich laufen, aber so richtig die Technik habe ich nicht raus. Aber ich habe mich heute informiert bei einer meiner Schülerinnen, die Langlauftrainer ist, und die gesagt hat, oh ja, Teil, das sollen sie aber ganz schön weit klaffen, 11 Kilometer. Und ja, habe ich dann auch gespürt. Aber mir geht's wirklich sehr gut, weil ich das alles eigentlich top überstanden habe. Und ich freue mich einfach, weil bei dir hier im Büro, das ist alles so harmonisch, auch das ist so ästhetisch, auch wenn man rumschaut. Man fühlt sich eh schon wohl. Und ich freue mich jetzt echt auf dieses Gespräch und bin sehr gespannt, was du dir für Fragen überlegt hast, weil normal bin ich immer auf der Seite, Fragen zu stellen, und jetzt darf ich auch mal antworten.
Ja, total schön. Ja, das ist tatsächlich so. Normalerweise bist ja du der quasi verbal dirigiert, egal ob jetzt halt in der Schule oder am Kommentatorenpult oder dann auch im Podcast, in einem Schulpodcast, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Da darf ich schon tatsächlich mal ein bisschen reinkommen. Jetzt ist ja deine Stimme so irgendwie das, was die meisten Menschen als erstes an dir irgendwie erkennen. Also zumindest, ich sage mal, die, die jetzt nicht bei dir Schüler sind oder die Tennis spielen oder so, die, die kennen die wahrscheinlich über die Stimme. Bevor wir auf die Stimme zu sprechen kommen, wer ist denn da Markus eigentlich neben Stimme und neben Schule? So.
Puh, das ist ja gleich mal eine intensive Frage. Die ersten 60 Minuten hast du jetzt schon gecovert mit der Frage.
Yes, da kann ich mich zurücklehnen, oder?
Ja, wer ist es? Also Markus Theil ist ein Mann, der 57 Jahre alt ist und diese 57 Jahre damit verbracht hat, viel Sport zu treiben, auch viel Sport zu konsumieren und immer wieder über Persönlichkeiten nachgedacht hat, die ihn fasziniert haben und dann irgendwann nach Abitur und Zivildienst den Entschluss gefasst hat, Lehramt zu studieren. Was mir sehr viel Freude macht, immer noch, das Lehramt auszuüben. Das Studieren ist schon lang vorbei. Aber gleichzeitig eben auch noch seine zweite große Faszination Sport mit einbringen kann. Also ich bin kein Sportlehrer, das wissen jetzt natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht.
Was machst du?
Ich kommentiere Sport. Ich lehre Englisch und früher hieß es Sozialkunde, jetzt heißt es mittlerweile Politik und Gesellschaft und Geschichte. Habe also Staatsexamen für das Gymnasium gemacht, habe das 5 Jahre studiert, war ein Jahr im Ausland in England. Das Ganze an der LMU in München studiert, dann die Referendariatszeit gemacht an 2 Gymnasien in Spardorf bei Erlangen und in Weißenhorn bei Neu-Ulm, um dann schließlich in Hof in Oberfranken meine erste Stelle anzufangen. Im Februar war ich fertig, es gab keine Stelle und dann habe ich bis September warten müssen. Das war 1998 und in diesem Zeitraum, um das kurz zu sagen, habe ich ein Praktikum gemacht am Mikrofon bei Eurosport. So hatte ich überhaupt die Zeit dafür und über die Gelegenheit können wir vielleicht nachher noch reden. Und seitdem mache ich diese 2 Sachen parallel und bin seit 2002 an der FOS-BOSS in Bad Tölz. Bin sehr glücklich, fühle mich sehr wohl, habe eine fantastische Familie und also mir geht es wirklich insgesamt sehr, sehr gut. Klar hat jeder mal seine Dellen, aber insgesamt kann ich mich wirklich nicht beklagen.
Ja, sehr schön. Genauso soll es doch sein. Mhm. Du, dein, ich habe ja schon gesagt, die Bedeutung der Stimme, gell, die ist ja bei dir doch omnipräsent. Welche Bedeutung hat denn die Stimme für dich? Oder deine Stimme für dich? Das ist eher so ein Werkzeug, in gewisser Art und Weise halt, ja, Werkzeug für den Ausdruck oder ist es für dich wirklich was Persönliches oder machst du selber gar keine Gedanken drüber oder gar nicht so viel?
Also jetzt gerade rattert es bei mir, weil mir die Frage tatsächlich noch nie jemand gestellt hat,
ach, Markus. Wirklich?
Ja, also ich, du hast es vorhin erwähnt, ich werde wirklich häufiger angesprochen, ach, Sie sind es oder du bist es, ich habe deine Stimme erkannt, aber ich wusste jetzt nicht woher. Mir ist sogar beim Arzt passiert, beim Orthopäden, der hat, also ist vielleicht ganz lustig, jetzt mal kurz, bevor ich auf die Stimme noch eingehe, der hat mich empfangen, ich hatte irgendwas, weiß nicht, das ist schon viele Jahre her, und dann sagt er jetzt, Moment mal, warte mal, und nimmt das Telefon und ruft seine Frau an und sagt, hallo, so und so, hör mal, wer hier ist, und dann sag mal was, und habe ich was sagen müssen, und dann, ja, das ist er.
Das ist der
Markus Theil von Eurosport. Also für mich.
Also das waren Tennisfans quasi.
Ja, waren Tennisfans, sind auch im Tennisclub und total nette Menschen. Und ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht gehabt vorher. Aber was ist die Stimme für mich? Also natürlich ist sie ein großes Werkzeug und man kann sie sehr gut einsetzen, sowohl im Unterricht als auch als Kommentator, als auch im echten Leben. Ich bin Vater von 2 Mädchen. Und als ich die versucht habe zu erziehen, musste man natürlich auch die Stimme mal heben. Aber man kann sehr viel mit Stimmen bewirken, auch allein wenn man etwas vorträgt, wenn man vorliest, wenn man Fragen stellt, wenn man diskutiert, antwortet, argumentiert. Und das ist schon etwas, was sich, glaube ich, einschleift bei Menschen. Man hat so einen gewissen Tonfall, aber man stellt die Stimme dann doch auch, wenn man arbeitet mit ihr als Kommentator in gewissen Momenten, sage ich mal, legt man Wert darauf. Also ein Beispiel, wenn jetzt bei einem Grand Slam Turnier die Spieler im Tunnel stehen und sie kommen bald auf den Center Court. Da kannst du ja viel sagen, du kannst nichts sagen, du kannst, und da bin ich selber immer im Konflikt, obwohl das ja jetzt mal wieder neu passiert, also bei jedem Match.
Habe ich mir jetzt echt nicht aufgeschrieben, aber hast du Lust, dass du mal so eine Szene jetzt vor deinem geistigen Auge kommentieren mehr hast?
Ja, ich wollte nur sagen, bevor ich das vielleicht versuche, weil die, ich hoffe, die Leute hören noch weiter nach der Szene, aber da versuche ich schon bewusst die Stimme sehr ruhig einzusetzen und zu versuchen, diese Atmosphäre, die dann auch herrscht, einzufangen. Ja. Weil das ist ein Moment, also ich war jetzt in New York, in Wimbledon und in Paris, in Roland-Garros, bei diesen Turnieren war ich vor Ort auch, also wenn man die vier Grand Slams nimmt, in Melbourne war ich noch nicht vor Ort. Und ich weiß genau, wie das da ist an der Stelle, wo die stehen. Ich habe mir das alles schon anschauen dürfen und können und war auch zum Teil schon dabei, wenn Spieler da stehen. Und diese Anspannung, du kennst es ja selber als Ex-Profisportler, aber das hat man immer noch, diese Anspannung vom Startschuss, denke ich mal, bei euch, ist es ja noch viel krasser, ihr müsst ja da ins Wasser springen, euch da wehren beim Triathlon, als erster da vorne sind, damit die Wellen nicht geschluckt werden, so stelle ich mir das vor, ich gehe nach 2 Metern unter beim Schwimmen, aber so ist es im Tennis auch. Die kommen ja nicht gleichzeitig, also wenn ihr mal drauf achtet zu Hause, bei so einem Grand Slam Turnier kommen die hintereinander, weil sie aufgerufen werden. Bei einem kleineren Turnier ist es mal so, mittlerweile hat es fast jeder. Und dann stehen die beim Grand Slam Turnier in einem kleinen Tunnel, wo sehr häufig die Bilder von früheren Grand Slam Siegern und Siegerinnen zu sehen sind. Und das stelle ich mir ja schon so krass vor, da wirst du ja so demütig, du siehst
das
da
ist
was.
Ehrfürchtiger Moment
ja,
auch.
Ja, voll. Ja, ja. Siehst McEnroe, siehst Connor, siehst Lendl, siehst Borg, von früher jetzt sind so meine Größe, siehst Boris Becker natürlich in Wimbledon, siehst du Michael Stich. Und so weiter, wobei in Wimbledon ist der Eingang ein bisschen anders, das ist ein bisschen geschummelt, aber ich habe jetzt so New York vor Augen und Melbourne und das ist schon großartig, genau. Ja. Aber um das jetzt zu imitieren, ist ein bisschen schwierig, also du müsstest mir ein Match geben und dann versetze ich mich kurz rein.
Jetzt pass auf, ich schaue nicht so viel Tennis, jetzt gebe ich dir, wir waren im Wellnessurlaub, ich glaube das war 2024, Roland Garros, war das Djokovic gegen Alcaraz? Konnte es sein?
Das kann ich gut sein. Djokovic gesagt, gegen Alcaraz, ja.
Also, wir haben auf alle Fälle beide. Na, ich meine, Finale war.
Wir hatten Zverev Alcaraz auch schon.
Ja. Zverev Alcaraz, glaube ich, was. Genau.
Kommt davon, welches Endspiel du hast. Wir hatten auch Olympia Alcaraz Djokovic.
Stimmt, habe ich ja gesehen. Jetzt gehen wir davon aus, es ist Olympia Alcaraz gegen
Djokovic,
Zverev.
Djokovic Alcaraz oder Alcaraz gegen Zverev, ja, gut.
Und. Ja. Markus Teil, deine Bühne ist dein.
Ja, genau. Ja. Ja, also das ist jetzt ein schwieriges Beispiel mit Olympia, muss ich sagen, weil ich habe Zverev beim Olympia-Endspiel kommentieren dürfen, 21 in Tokio und da waren wir in München und neben mir war der Misha gesessen, sein Bruder, als Co-Kommentator und das war für mich wirklich, das waren die emotionalsten Tage für mich damals, das Halbfinale Zverev-Djokovic zu machen, weil der Mischa hat vorher auch schon gesagt, wenn der das gewinnt, dann holt er Gold. Weil im Finale hat der Karen Khachanov gewartet, auch ein guter russischer Spieler, aber natürlich ein anderes Kaliber als Djokovic. Und das war das vorweggenommene Endspiel. Und das hat der Djokovic so zermürbt, dass er da verlor, hat dann im Spiel um Platz 3 auch noch verloren. Das weiß dann nur noch einer, der sich auskennt, der das verfolgt hat. Wer Bronze gewonnen hat, Pablo Carreño Busta, den kennt fast kaum einer, der nicht Tennis guckt. Gegen den hat er verloren im Spiel um Platz 3. Jetzt war der ohne Medaille und hat daraufhin das Medaillenmatch im Mixed abgesagt. Und seine Partnerin Nina Stojanovic ist deswegen leer ausgegangen. Die hatte sich natürlich auch große Hoffnungen gemacht. Also so einschneidend war dieses Erlebnis. Und wenn die da rauskommen, dann ist jetzt bei dem Grand Slam ein bisschen anders, weil da ein Tunnel ist, da kenne ich die Anlage sehr gut. Und bei Olympia ist es natürlich immer unterschiedlich. Tokio war Corona, das war alles ein bisschen anders. Ja, kann man jetzt nicht so vielleicht vergleichen. Aber ist auch ganz egal. Also wenn die rauskommen würden, du führst ja erstmal ein. Du hast ja nochmal einen Vorlauf von, sag ich mal, 5 Minuten. Bei einem Grand Slam ist alles genau getimed. Da hast du eine Anfangszeit, wann die Walk on Court haben. Du hast eine Zeit, wann geht der Ball, also First Ball Up heißt es. Das bedeutet, wann soll der erste Aufschlag stattfinden. Die Einspielzeit ist mittlerweile nur noch 4 Minuten. Dann haben sie 60 Sekunden, um sich bereit zu machen und dann muss der First Ball ab, die Platzwahl davor, also ist alles genau getimed. Und du gehst als Sender, sage ich mal, circa 3 Minuten vorher rauf aufs Programm und dann erzählst du ein bisschen was. Also angenommen, gut, du hast jetzt hier die US Open New York oder Melbourne Australian Open, sagst du halt, wo sind wir? Ja, Center Court, alle schon in freudiger Erwartung, das kann ich jetzt gar nicht so nachmachen, weil das ist... Und dann versuchst du deine Stimme eben zu senken, wenn du merkst, jetzt redet der Stadionsprecher. Da musst du also genau hinhören, du kriegst kein Zeichen von der Regie, du kriegst dann den Stadionsprecher, der willkommen, heißt alle willkommen, und sagt dann, in 2 Minuten geht's los. Und ja, und dann fühlst du dich da so ein bisschen rein und dann sagst, ja, und dann, da sind die beiden schon. Alexander Zverev vorne weg. Heute Morgen nochmal sein übliches Programm abgezogen. Nochmal kurz mit der Familie geredet. Sich dann total zurückgezogen, hat nochmal 6 Schläger neu beseiten lassen heute Morgen. 3 verschiedene Härten wegen des Wetters. Hat er versucht, auf alles Einzelne, ist auf alles vorbereitet. Aber er hat natürlich eine wahnsinnig schwere Aufgabe vor sich. So, dann tritt er vielleicht ans Mikrofon und muss kurz 3 Fragen beantworten dort. Und dann sagt der Stadionsprecher, now welcome from Germany, Alexander Zverev. Und dann kommt er rein, alle jubeln. Und dann wird es wieder total leise. Und hier kommt der Favorit, Carlos Alcaraz. Der Zappel, der ist unruhig. Man spürt, der will jetzt da raus, wie, ja, eigentlich wie so ein Stier beim Stierkampf, ja, der will jetzt da raus in die Arena und ist natürlich der Favorit. Kann er seinen Titel verteidigen? Kann er das 112. Match in Folge gewinnen? Hör mal rein, was er zu sagen hat. So. Und das wäre jetzt so der Vorspann. Und dann geht's rein.
Ja, stark. Ja, ja, das ist, ich finde das in dem Sinn echt brutal spannend, weil du ja, also du musst ja unglaublich viele Dinge wahrnehmen. Also du kriegst ja, wie du hast es gerade gesagt, ne, du hast ja auch noch eine Regie im Ohr, du hast irgendwie die Stimmung vor Ort.
Normal ist eine internationale Regie, die auf Englisch mit dir spricht.
Dann hast du ja die Stimmung, das heißt das, was im Stadion los ist, aber auch die Spannung, die ja entsteht. Und das alles im Moment wahrzunehmen und dann zu transportieren, das ist ja wirklich eine Herausforderung. Das kennen ja wirklich auch wenig Menschen, das aufzunehmen, wahrzunehmen und dann in Sprache umzusetzen quasi.
Ja, du brauchst natürlich Erfahrung. Also ich weiß, wenn ich was Positives über mich sagen darf, ich weiß, dass ich eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe bei Sportmatches und sehr viel sehr schnell erkennen kann, weil ich natürlich viele Spieler und Spielerinnen schon oft gesehen habe und weiß, jetzt benehmen sie sich abnormal. Also sie benehmen sich, irgendwas ist passiert. Haben sie eine Verletzung, ist irgendwas, ja, du siehst auch, wo greifen sie sich hin beim Tennisspiel. Stört sie was von innen, haben sie einen Supervisor vielleicht holen lassen. Manchmal hast du eine Werbepause und wenn du nicht vor Ort bist, weißt du nicht, was in der Werbepause passiert beim Seitenwechsel. Und das alles einzusammeln und dann zu versprachlichen, ist eine große Schwierigkeit. Und im Tennis kommt dazu, dass du ja nicht in die Ballwechsel reinreden willst. Du hast also manchmal nur 20 Sekunden Zeit. Aber ich kann mich jetzt sehr gut an meine letzten beiden großen Grand Slam Endspiele in Wimbledon erinnern. Das war also die große Ehre, die ich bekommen habe, dass ich diese beiden Herren Endspiele kommentiert habe. Einmal Alcaraz Djokovic und letztes Jahr eben dann Alcaraz gegen Sinner, das Duell der beiden besten Tennisspieler. Und ich bin da in der Früh auf die Anlage in Wimbledon und dann gehst du da Richtung Center Court und dann merkst du schon, es ist eine heilige Halle. Es ist ganz anders als in anderen Stadien, Tennisstadien der Welt. Und ich musste das auch erstmal aufsaugen. Dann spielt ein kleines Orchester auf dem Center Court. Ein kleines englisches Orchester spielt da wunderbare Musik. Dann singen die Leute teilweise mit. Das ist 2 Stunden vorm Spiel. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das saugst du alles auf. Und du spürst aber auch, das will ich eigentlich den Menschen zu Hause auch verkaufen. Und dann hoffst du, dass vielleicht die Musiker eingeblendet werden oder irgendjemand, den ich da begegnet bin, um das auch dann irgendwie einordnen zu können oder zu verbinden, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Oder war heute schon Musik? Ja, das klingt toll. Aber viel schöner ist, wenn du da vielleicht die Instrumente irgendwo noch stehen siehst und so weiter. Und das ist ja ein Thema, das mich natürlich bei jedem Kommentar begleitet. Wie kann ich das aufnehmen und versprachlichen, so dass es auch nicht immer dieselben Floskeln sind? Also die kennen wir ja, diese etwas marktschreierischen Kommentatoren, wo immer der Deckel drauf ist, wenn irgendwas passiert. Das ist für mich manchmal anstrengend, auch wenn ich die Emotionen verstehe. Aber die Kunst ist, glaube ich, schon dann auch nochmal sprachlich sich gut zu formulieren. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, und also das ist, deswegen sitzt du ja auch da. du hast das ja vorher schon gesagt, ich meine, Sport hat in meinem Leben einen großen Stellenwert. Und auch die Emotion, die beim Sport entsteht, ist natürlich jetzt bei mir was, was ja auch Erinnerungen weckt oder wo du dich gut oder hineinversetzen kannst. Und das, was du gerade gesagt hast, es gibt Kommentatoren, die können diese Stimmung, diese Gefühle rüberbringen und manche eben nicht so gut. Und was mich brutal interessiert, du bist ja jetzt wirklich schon lange Zeit in diesem Business drin. Wie wichtig ist es für die, Vertrauen aufzubauen zu den Athleten selber, zu dem Team außenrum, die Menschen dahinter so in gewisser Art und Weise kennenzulernen, um dann eben auch zu kommentieren oder vielleicht sogar interessanter zu kommentieren. Oder also, am Ende ja auch der zu sein, dem der Athlet vielleicht sogar was verrott und bis zu einer gewissen Grenze vielleicht sogar sagen, okay, was kann ich jetzt erzählen und was lasse ich bewusst weg, obwohl er es mir vielleicht erzählt hat, aber ohne jetzt quasi die nächste Bildüberschrift zu produzieren, so ungefähr. Weil du stehst ja im Endeffekt in der Verantwortung als Kommentator. Die Schnittstelle zwischen Athlet, Fernseher und Weltpublikum im Endeffekt.
Ja, vielleicht darf ich kurz gegenfragen.
Ja, freilich.
Hattest du in deiner aktiven Zeit Journalisten oder Tinnen, denen du mehr vertraut hast? Oder hast du alle gleich und fair, weil du bist eigentlich ein sehr, sehr gerechtigkeitsliebender Mensch, wie ich dich kennengelernt habe, hast du eher alle gleich behandelt im Sinne von dem, wie viel Information du rausgegeben hast?
Ich bin am Anfang so reingegangen und habe dann Fett auf die Schnauze gekriegt.
Okay.
Und habe dann schon bewusst entschieden, wem ich welche Informationen gebe. Und das hat man dann auch im Verlauf gut beobachten können, wer welche Beiträge verfasst hat im Endeffekt. Ja,
ja, spannend. Ja. Also ich lerne das auch kennen oder habe das kennengelernt. Und jetzt alle, die Tennis schauen, kenne natürlich meinen geschätzten Kollegen, den Matthias Stach, der mit Boris Becker zusammen immer die Matchball-Becker-Sendung macht bei Eurosport. Und ich habe von ihm wahnsinnig viel gelernt, weil er der Chefkommentator damals schon war, als ich zum ersten Mal vor Ort durfte. Das war 2010 in Paris. Und da dann eigentlich erst richtig gelernt habe, was heißt es eigentlich, sich vorzubereiten auf ein Match, wenn man das nicht 0815 machen möchte. Bis dato war ich immer nur in München und eigentlich nicht vor Ort, also das heißt eigentlich nicht vor Ort gewesen. Das heißt, ich musste vorher Leute kennenlernen und bekam dann, mein Gott, das ist schon wieder über 15 Jahre her, die Möglichkeit vor Ort zu fahren mit Matthias eben und anderen auch. Aber um auf deine Frage im Einzelnen, das muss ich unbedingt erwähnen, weil ich habe gemerkt, okay, wir gehen da um 7.30 Uhr, 8 Uhr morgens auf die Anlage. Die ersten Matches beginnen erst um 11, 12. Mhm. Aber wir sind dort, wenn die Spieler als erstes auch kommen. Mhm. Und wir schauen uns dort das Training an und wir kommen mit Spielern und Spielerinnen oder deren Trainern ins Gespräch und bauen somit eine Vertrauensbasis auf. Und das ist für mich heute noch der Leitfaden, weil, also Matthias ist ein super, super Tennisjournalist oder Sportjournalist generell. Jeder kennt ihn, wenn man fragt, wen kennst du als Tennisreporter, kommt immer sein Name, weil er eben schon immer das auch gelebt hat. Und das versuche ich auch heute noch weiter so zu machen. Es ist schwieriger geworden, weil seit Corona die Sender einen fast nicht mehr vor Ort schicken. Mhm. Jetzt Prime hat es für Wimbledon gemacht und macht es auch. Seit eben 2024 haben die ja die Rechte für Wimbledon, sodass alle Reporter vor Ort sein dürfen. Und es ist so wichtig. Du kannst eben dann das Vertrauen aufbauen, hast die Telefonnummern, kannst Kontakt aufnehmen mit den Personen und du kriegst Sachen gesagt. Also ein Beispiel wäre nur, wie der Manager von einer Spielerin mit mir im Vorgespräch, ich telefoniere ja meistens mit Verantwortlichen oder Beteiligten der Matches im Vorfeld, und sagt zu mir, du pass auf, die hat das und das körperliche Problem. Aber das sagst du bitte auf keinen Fall. Ich will es dir nur erklären, wenn sie heute verliert oder morgen, das ist sicherlich der Grund dafür, weil sie kann das und das nicht tun. Ja, wenn du das weißt, dann gehst du natürlich auch mit dem Sportler noch respektvoller um. Das solltest du ja eh.
Ja, klar.
ich finde es eh schwierig, ein Urteil zu fällen, wenn du nicht am Platz stehst, um genau zu wissen, was der jetzt auch fühlt. Ja. Es hat mal ein Trainer, der Günther Bresnik, der Trainer von Dominik Thiem gewesen, der hat zu mir das mal gesagt, mei, die Reporter, wenn sie mal wissen, was der Spieler da fühlt, wenn ich das immer höre. Da habe ich mir gedacht, ja stimmt, das sage ich vielleicht auch manchmal. Ja. Das denkt er jetzt, aber woher willst du das eigentlich wissen? Ja. Und Sportler, Tennisspieler und Spielerin sind sehr sensible Menschen, Profisportler, das nehme ich an, kannst du bestätigen.
Ja,
und die spüren sehr genau, wie empathisch jemand ist und auch, ob er den Sport versteht. Mhm. Ob das nicht nur eine Laberbacke ist, die sich gut vorbereitet, ja, aber eigentlich von dem Sport weniger Ahnung hat, weil sie noch nie den gespielt hat.
Ja.
Also ich kann auch Sportarten kommentieren, die ich noch nicht gespielt habe, aber ich weiß, irgendwo ist eine Grenze. Mhm. Kann ich nicht. Also Polo zum Beispiel. Ich war einmal in meinem Leben auf dem Pferd. Ich durfte Polo kommentieren, live sogar, zu dritt. War irre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber dieses Vertrauen gewinnen ist für mich sehr wichtig.
Ja.
Und es geht im Fußball weiter. Ich kommentiere auch Frauenfußball diese Saison. Und manche Trainer erzählen mir eben Sachen, was ist in der Mannschaft gerade los? Mhm. Das und das. Aber bitte unter uns ist immer so das Stichwort.
Mhm.
Ich gebe auch manchmal Sachen von mir preis, die ich jetzt auch nicht jedem erzählen würde, weil ich merke, okay, der vertraut mir, ich vertraue ihm auch und dann kommt man auch in andere Gesprächsrunden. Und wenn du die Person, das weiß ich auch noch mit dem Trainer von Eintracht Frankfurt Frauen, der ist heute noch der Nico Anautis, wenn ich dann mit dem ein Interview mache, ist es ganz anders.
Mhm.
Das sind vielleicht die normalen Fragen, aber es ist ein anderes Gesprächsklima, weißt du? Und da kommt mehr raus.
Da ist mehr dabei, da ist mehr, mehr Substanz dahinter.
Ja, ja.
Das ist unglaublich spannend, weil das, also für mich sind da zwei Sachen unglaublich wichtig. Und das eine ist das feste Vertreten von bestimmten Werten. Und das andere ist ein tiefes Interesse für den Menschen, der dir gegenüber sitzt. Und ich würde dir jetzt mal beides unterstellen. Jetzt habe ich dir schon eine Zeit lang kennengelernt.
Ja.
Und du vertrittst ja in dem Fall wirklich Werte wie Vertrauen und so weiter, die ja wahnsinnig wichtig sind in dem Bereich. Und das Zweite ist ja dieses ehrliche Interesse am Menschen. Also, dass du wirklich tiefes Interesse an deinem Gegenüber hast. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt wirklich. Und ich habe das auch erst im Laufe der Zeit gemerkt, wie wichtig mir das ist. Ich meine, man lernt sich ja immer selber noch mehr kennen im Leben, wenn man über sich nachdenkt, wie reagiert man in manchen Situationen. Und ich habe schon festgestellt, dass das auch ein Grund war, warum ich Lehrer geworden bin. Weil ich gern mit Menschen umgehe natürlich und weil ich gern mit Menschen rede. Ich helfe ihnen gerne und das ist im Lehrberuf ja das A und O.
Ja.
Du willst auch was erklären, du willst, dass die besser werden und dann irgendeinen Abschluss bekommen oder was auch immer, eine Note. Und das Ehrliche in den Menschen rauszuholen, ist bei Schülern und Schülerinnen gar nicht so leicht in der großen Klassengruppe. Es ist leichter bei Sportlern, wenn du mit denen schon länger zu tun hast, weil sie dich kennen. Der steht jeden Tag bei mir im Training und das in der Früh um 8. Also der hat wirklich Interesse an mir.
Gut, dann sind sie erwachsen. Oder
sind Erwachsene, ja.
Also die meisten über 20 zumindest schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar.
Und wenn du einen Schüler hast, der muss ja auch das Vertrauen gewinnen. Und wir haben jetzt eine Generation an der Voss, 11, 12, 13 Klässler, die in der Pubertät Corona hatten oder erlebt haben. Und da merke ich schon, dass eine größere Zurückgezogenheit da ist. Mhm. Und es ist eine große Aufgabe für uns Lehrkräfte, ist es, die rauszuholen aus den Schneckenhäusern, die Vereinsamung auch zu sehen und der entgegenzuwirken. Weil die Probleme in Schulen nehmen zu, was solche Themen betrifft. Ängste, Prüfungsängste besonders, Depressionen. Andere Themen kann man gar nicht alle jetzt so en Detail besprechen. Und da ist es eben wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen jemanden vorne stehen haben, dem sie vertrauen können. Denn es gibt, der behält auch mal was für sich. Und das passiert auch bei manchen. Und da freue ich mich auch sehr und bedanke mich auch dafür. Hab immer wieder jedes Jahr einzelne Schüler und Schülerinnen, die mit gewissen Themen zu mir kommen, aber da bin ich nicht der Einzige, sondern wir haben viele, viele tolle Kollegen und Kolleginnen, denen das mit anderen Schülern auch so widerfährt. Und das ist ein ganz tolles Element am Lehrersein, das von außen manchmal gar nicht so gesehen wird, weil wir nur als Stoffvermittler oder der Peitschenhieb-Durchführer gesehen werden, die schlechte Noten verteilen, die einen ausfragen, die unerbittlich sind und so Quatsch. Dabei sag ich, also 90% der Lehrkräfte, die meinen es gut mit ihren Schülern an allen Schulen und die sollten auch gesehen werden. Aber die Frage so zu beantworten mit dem Vertrauen ist gar nicht so leicht, weil ich will jetzt kein Beispiel nennen, um nicht auch irgendein Vertrauen hier zu missbrauchen.
Nein, überhaupt nicht. Da geht's, also mir ging es ja wirklich eher um das, dass du deine Werte lebst. Also dass ja da tiefe Überzeugung dabei ist, dass du bestimmte Werte in deinem Leben hast und die lebst du halt, egal ob es jetzt beim Lehrer sein ist oder beim Kommentieren.
Ja.
Ich glaube, dass der Punkt ist, das spüren Menschen einfach.
Mag sein, ja. Also in Soziologie haben wir den Wertewandel als ein Themenkomplex und das finde ich immer sehr spannend, weil ich mache mit den Schülern und Schülerinnen dieselben Umfragen, wie sie das Forsa-Institut macht oder andere Umfrageinstitute, um das dann zu vergleichen. Wie ist die Gesellschaft heute, wie ist eigentlich die jugendliche Gruppe alleine? Dann habe ich dann meinetwegen 60, 70 Schüler und Schülerinnen. Da hast du dann schon eine Tendenz. Mhm. Und das hat sich schon gewandelt und da versuche ich auch für mich daraus zu lernen, was heißt denn das eigentlich im Umgang mit den Menschen? Also fast bei allen Schülern und Schülerinnen steht politisch aktiv sein ganz unten, Religion ganz unten. Ganz oben Spaß haben, Freunde, Familie. Absolut normal in dem Alter, klar. Aber wie schaut es denn aus mit dem Punkt, sich überhaupt zu engagieren für den Mitmenschen oder aufsteigen wollen? Da haben wir eine tolle Diskussion gehabt. Ist der Wert aufsteigen, höher zu rücken in der sozialen Struktur der Gesellschaft? Wie wichtig ist der dir? Und da kommen die Schüler schon an ihre Grenzen, weil sie wollen zum einen ja cool sein und nicht so als fleißig so ausschauen, ja, ich habe nichts gemacht, habe keine Ahnung, mir ging es wieder super schlecht, haben sie Zweier, die kennt man, die Schüler. Aber da mal zuzugeben, ja, eigentlich will ich schon nach oben.
Ja.
Und deswegen kommen die ja zu uns an die Voss.
Ja, ja, klar.
Also wir sind eine super Schule, muss ich jetzt schon Werbung machen in Bad Tölz, wirklich.
Das stimmt allerdings, ja.
Richtig tolle Voss. Und die kommen zu uns, weil sie mehr machen wollen im Leben, weil sie einen besseren Abschluss haben und den Wert aufsteigen zum Beispiel eben auch leben. Ja, ja, aber der Wertewandel, also ist hochinteressant. Und das wollte ich noch sagen, Disziplin war für mich immer ein großer Wert, ist auch heute noch, Selbstdisziplin, Disziplin. Und da merke ich jetzt bei Schülern und Schülerinnen, dass das wirklich nachlässt. Also wir waren früher auch nicht die Superstreber, also ich zumindest nicht, meine Freunde auch nicht am Gymnasium in München. Aber wir haben schon gewusst, okay, was gehört sich und was nicht. Und vielleicht kann ich ein Beispiel noch erzählen.
Ja, klar.
Ja, wir hatten jetzt einen Kurs von einer Kollegin im Angebot, wo sich 8 Schülerinnen angemeldet haben, Freitagnachmittag. Und 3 haben mir am Donnerstag gesagt, die werden nicht kommen aus Termingründen, okay. Aber 7 haben sich am Schluss abgemeldet, haben sich einfach durchgestrichen und das am Tag selbst der Veranstaltung und haben es der Lehrkraft nicht gesagt.
Ui.
Und dann steht die halt vor diesem Zettel um, keine Ahnung, 11 Uhr, 13 Uhr, wenn sie halt drauf geschaut hat und sieht, ey, in meinem Kurs kommt nur noch eine Person. Und der Witz dran ist ja, das ist eigentlich ein Witz. Der Kurs war zum Thema, wie überwinde ich meinen Schweinehund? Kann man lachen drüber, gell? Ich musste auch lachen einerseits, aber die Kollegin hat mir so leid getan.
Ja, voll.
Und das, finde ich, ist ein Wert, den die Schüler dann nicht verstehen, dass du sagst, das wird mir umsonst angeboten, ein Top-Seminar, kostet null. 3 Stunden, klar, ist Freitagnachmittag. Ich verstehe deren Beweggründe, aber wenn ich mich anmelde, dann muss ich auch, for God's sake, sagt man auf Englisch, den Mumm haben, dahin zu gehen. Ich kann heute nicht, warum auch immer.
Ja.
Und das hat mir gezeigt, es ist doch ein bisschen mehr Egoismus wieder in der Gesellschaft unterwegs bei den Jugendlichen. Das merke ich schon die letzten Jahre, nicht nur ich. Ich komme eher, wann es mir passt. Ich bleibe zu Hause, wann es mir passt.
So weniger Verbindlichkeit.
Ja, genau.
Ja.
Und das war früher anders. Also ich möchte wirklich nicht sagen, früher war alles besser. Also der Typ bin ich überhaupt nicht.
Ja.
Es war halt anders.
Anders, ja.
Aber das ist ein Ding, das stört mich sehr. Die fehlende Disziplin bei Jugendlichen auch, wo ich sage, das kannst du auch mit Höflichkeit regeln. Und dadurch ist auch Disziplin gewahrt.
Mhm. Ja, super. Also ich lausche immer sehr gern deinen Exkursen, weil das ist immer sehr, sehr spannend. Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments, Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium, investieren in reale Werte. Werbung Ende. Ursache interessiert mich noch zum Thema Leistungssport und Kommentieren. Gibt es für die eine Begegnung, die die da nachhaltig geprägt hat?
Du meinst jetzt mit Sportlern und Sportlerinnen natürlich?
Ja, generell so in Sportler oder im Umfeld ja. Aus dem Sportler oder vielleicht sogar Kommentatorkollegen oder.
Ja gut, den einen habe ich ja schon genannt. Also den Matthias kenne ich ja heute noch natürlich. Ja du, das ist jetzt echt eine Frage, da komme ich ins Nachdenken, weil du natürlich vielen begegnet bist in den vielen Jahren. Und ich jetzt auch keine wirklich 0815-Antwort sofort aus dem Ärmel schütteln kann, wo ich sage, ja, das und das. Okay, also ich fange mal mit meiner frühesten Erinnerung an, weil diese Begegnungen finden ja eigentlich vor Ort statt, hauptsächlich. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, Roger Federer zum ersten Mal persönlich zu treffen und zu sprechen. Das war für mich schon ein großes Erlebnis. Es war in Halle, Westfalen, bei den damals hieß das Turnier noch Gary Weber Open. Das hat er, ich glaube, 10-mal gewonnen oder so. Eine Straße ist nach ihm benannt und die Roger Federer Allee führt in dieses Sportgelände rein, also irre. Und wir haben ihn übertragen und ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Tag war, genau, ob das jetzt der Halbfinaltag war danach oder sogar schon der letzte Tag, wo er gewonnen hatte dann wahrscheinlich. Das war es, glaube ich. Es war nach dem Endspiel und wir waren dann noch danach in dem Clubheim oder was das ist. Das ist ja kein Tennisclub so richtig nur, sondern auch ein Hotel und so weiter. Und dann standen wir da und dann kam der tatsächlich auf mich zu und hat mir die Hand geschüttelt, ohne dass ich jemals mit ihm vorher gesprochen hatte. Und hat mir 2, 3 nette Sätze gesagt und sich verabschiedet und sagt, dass er jetzt fährt. Und das war für mich etwas. Das hat mich umgehauen. Das ist ja nur ganz klein. Das hat nicht mal eine Minute gedauert. Aber für mich wurde A klar, okay, der weiß, wer ich bin. B, der schaut dann also auch bei uns und hört zu. Oha. Und C, welcher Weltstar hat diese Manieren, das zu tun, auf einen unbedeutenden, das muss ich wirklich sagen, unbedeutenden kleinen Tenniskommentator hinzugehen. Also das ist ja so. Also ich bin der KUS-Präsident oder was, mit dem man dann, den jeder kennt. Und das hat mir ja sehr imponiert, weil Federer gilt ja oft als Vorbild vielen, vom Sportlichen her, aber auch vom Menschlichen. Und da habe ich gemerkt, warum Jahr für Jahr die Menschen hingepilgert sind nach Halle, um ihn in Deutschland zu erleben. Er hatte da so einen Lebensvertrag abgeschlossen gehabt, dass er jedes Jahr kommen musste oder durfte. Also das war ein Erlebnis, was ich jetzt vielleicht mal so kurz erzählen konnte.
Das ist unglaublich spannend, was du gerade sagst, das sind oft so absolute Topstars, die in der Gesamtheit schimmern quasi, sage ich schon, also leuchten. Mhm. Ich habe ein Mentor von uns, der Freddy Krämer, war hier auch schon im Podcast, der hat ein Buch geschrieben mit der Christa Kinshofer zusammen und einen Teil davon haben sie eben auch mit dem Beckenbauer damals geschrieben und er hat den Beckenbauer kennengelernt und hat sich vorgestellt und dann hat sich natürlich der Herr Beckenbauer auch vorgestellt. Und dann hat der Freddy gesagt, ja, Herr Beckenbauer, ich kenne Sie doch natürlich. Und dann hat er ihn einfach angeschaut und gesagt, ja, aber Herr Krämer, davon kann ich nicht ausgehen.
Oh.
Und ganz normaler Mensch. Und was der Freddy da von diesen Gesprächen erzählt zum Beispiel, es ist ähnlich so von der Essenz her, das, was du jetzt gerade sagst. Das ist unglaublich spannend, wenn man da zuhört, was diese Menschen dann in der Gesamtheit eigentlich rüberbringen. Das ist ja nicht nur guter Leistungssportler.
Nee. Und solche Begegnungen hat man natürlich auch selten. Also man kommt an diese großen Weltstars im Tennis-Circuit ja nicht immer so ran. Du musst mittlerweile alles anmelden, wenn du jemand sprechen willst. Ist alles unter Beobachtung, wenn du ein Interview führst, so ein Vier-Augen-Gespräch, dann sitzt einer von der ATP oder von der WTA dabei. Das war früher leichter. Mhm. Da bist du wirklich nach dem Training hin, hast Gespräche geführt. Und das mit Roger war jetzt halt auch in einem anderen Kontext, war nicht von mir beabsichtigt, ihn zu sprechen. Deswegen war das so besonders. Aber ich habe auch zum Beispiel einen Trainer kennengelernt, der heißt David Kotisar, ein tschechischer Weltklasse-Trainer, der hat mehrere Wimbledon-Titel mit Petra Kvitova gewonnen und andere Top-Spielerinnen gecoacht. Und mit dem habe ich dann bei dem French Open damals mich fast jeden Tag zusammengesetzt, weil wir auch uns sympathisch waren gegenseitig. Und diese Begegnung hat mich auch geprägt, weil er mir gezeigt hat, was er alles mit seinen Schützlingen macht, was du gar nicht siehst, was auch nicht berichtet wird. Das findest du nicht online, das findest du in keiner Doku und das sagen die auch nicht im Training oder auf der Pressekonferenz. Der hat zum Beispiel mir gezeigt, wie er eine Topspielerin motivieren kann oder versucht, ihr die Nervosität zu nehmen.
Wo du natürlich das siehst, du Irre. Siehst ja dann aufgrund dieser Informationen, aber im Kommentieren deutlich mehrere Themen, wie du es vorher schon gesagt hast, ne? Wo fassen sie sich gerade hier? Ist einer Verhalten gerade auf dem Platz? Egal was, ne? Wie nehmen sie einen Schläger? Wie ist da die Fokussierung gerade? Sind sie gerade nervös oder sonst irgendwas? Das sind ja dann Dinge, die kannst du erkennen aus diesen Gesprächen, aus diesen Begegnungen, die jemand anders wahrscheinlich niemals sehen wird.
Nein, also er hat mir zum Beispiel erzählt, Petra hat nach dem Wimbledon-Sieg das Haus noch geputzt, wo sie gewohnt hatte, 2 Wochen oder 3 Wochen.
Ja.
Es ist mal schon eine Info. Gut, die kam mittlerweile dann auch irgendwo mal raus über einen tschechischen Journalisten, weil das natürlich irgendwie dann auch mitbekommt. Das ist ja irre, dass jemand, der Wimbledon gewinnt, danach in dem Haus bleibt und putzt. Das kannst du dir jetzt bei manchen nicht unbedingt vorstellen. Aber er hat zum Beispiel die Zewa-Wisch- und Wegrolle genommen von der Küche, also mehrere, und hat das komplette Wohnzimmer in der Nacht vor dem Finale, vom Damenfinale, zugeklebt und hat dort Sprüche und ihren Namen drauf geschrieben. Und sie wachte dann auf. Und in Wimbledon ist es so, dass viele Spielerinnen und Spieler sich ein Haus mieten, weil es einfach günstig ist und angenehmer ist. Und die Wege sind sonst weit in London und so weiter. Und dann ist sie halt aufgewacht und zum Frühstück hatte sie plötzlich ein Motivationszimmer vor sich.
Wow.
Und das ist ein super Kniff. Den kann ich auch im Unterricht anwenden. Gruppenprüfung, die Schüler kommen rein und dann steht halt irgendwas Kleines da, was sie nicht erwarten, was ihnen Mut gibt und Zuspruch gibt und die Nervosität vielleicht ein bisschen nimmt, denn das Hirn woanders hinlenkt. Mhm. Das habe ich dadurch zum Beispiel gelernt. Oder ein anderer Trainer, das muss ich noch kurz sagen, der hat João Sousa trainiert, einen portugiesischen Tennisspieler, der in den Ruhestand gegangen ist. Ein super netter Trainer, der, das ist eher dein Metier, so Ultra, wie heißen die, Ultraläufe gemacht hat. Gibt es Ultra-Triathlons oder sowas?
Ja,
oder?
Aber das ist nicht mein Metier.
Ja, so Ausdauerdinger, die keiner versteht, warum man das macht. Und in Estoril, das ist eine Stadt in Portugal, findet jährlich ein Tennisturnier statt. Und das hat irgendwie, glaube ich, noch nie ein Portugiese gewonnen gehabt. Mhm. Und dann stand dieser João Sousa im Finale. Und dem ist die Düse gegangen wie nochmal was. Ja, man, Temperament ist da, Emotionen sind da, ja, Herzblut, Publikum, alle Fokus, portugiesische Sportwelt, Sonntagmittag ist nichts los, Liga, Fußballspiel ist am Abend, auf ihm. Und was hat, er hat gesagt, ich werde das verlieren, ich schaffe das nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, das zu gewinnen. Und dann geht der Trainer hin, nimmt eine Zeitung, schneidet da ein Loch rein ins Titelblatt und klebt das Foto von João drauf. Und sagt, schau mal, das wirst du morgen in der Zeitung sehen. So simpel. Und das hat er nie vergessen. Das hat er mir Jahre später noch erzählt. Ich habe gesagt, was für ein super Trainer. Das hat mich heiß gemacht war er eh, aber verstehst du, was ich meine? Der plötzlich, er hat den Erfolg gesehen. Man spricht immer von Visualisierung im Sport. Wie Tennisspieler, auch da wieder Quito war, habe ich auch dann erzählt bekommen, macht am Spiegel die Schläge. Die trainiert gar nicht am Platz, die geht nicht am Platz oder ging, die hat auch schon mittlerweile aufgehört, sondern die hat im Hotel, weil es so anstrengend war, auf die Anlage zu fahren, ist sie geblieben und hat vorm Spiegel nur ihre Schläge visualisiert. Mhm. Ist im Tennis völlig unüblich. Ja, da hast du am freien Tag im Grand Slam spielst du eine Stunde und so war das eben mit diesem Foto auch. Und solche Sachen, deswegen, ich könnte jetzt viel erzählen, aber das bleibt schon immer wieder hängen, auch zum ersten Mal Venus Williams persönlich zu treffen, völlig zufällig. Ich habe Serena kommentiert, ging dann runter, im Arthur Ashe war das, und dann saß sie da neben ihrer Mutter, oder sie kam gerade ein, weiß ich, und dann habe ich mir ein Herz gefasst, wie so ein Groupie, und habe gesagt, Venus, sorry for interrupting, I'll just talk to you, und habe mich dann vorgestellt, wer ich bin und dass ich es jetzt schon seit Jahren verfolge, und sie hatte diese Autoimmunkrankheit, eine ganz schwere Krankheit, ist mittlerweile 45, hat jetzt für die Australian Open nochmal eine Wildcard bekommen, ist irre, wow. Spielt immer noch, und habe ihr halt gesagt, wie dankbar ich bin, was sie für ein Vorbild ist und so weiter, und das fand sie natürlich angenehm und ist dann aber nicht weggegangen, sondern ist stehen geblieben, hat dann gefragt, was machst du denn hier noch weiter und so fort. Und am Ende hat sie gesagt, wollen wir ein Foto machen zusammen? Wahnsinn, okay. Mhm. Und dann war ihre Mutter da gesessen und sagt sie, aber nicht meine Mutter machen lassen, die kann es überhaupt nicht. Also ist gleich so ein bisschen, das ist jetzt nichts, wo ich was draus gelernt habe, aber es sind Erlebnisse, die hängen bleiben. Da könnte ich dir, wie gesagt, viel erzählen, aber jetzt hast du so einen Einblick gewonnen, was man abseits eines Tenniscourts alles erleben kann, was man nicht erzählt im Match, weil das passt, wann erzählst du das? Mal beim Seitenwechsel vielleicht.
Ja, ja, stark. Ja, aber eben genau das ist das, was ich vorher gemeint habe, ne? Das ist Interesse daran, neben dran zu schauen, nicht nur immer diese große Schlagzeile irgendwie im Kopf zu haben, ne, sondern zu sehen, na, der Mensch dahinter, was macht er, was zeichnet den aus. Das ist, ich finde das spannend und ich finde das super, weil, wie gesagt, wenn du selbst mal in dem Sport warst, ich glaube, bist wahrscheinlich in gewisser Art und Weise sensibilisiert. Es ist.
Ja, ich war nie Profi. Also,
ja, aber ich find, also für mich jetzt zum Beispiel, ich finde es unglaublich angenehm, dir da zuzuhören, weil das rüberkommt. Also das ist total schön.
Ja,
ich glaube, ich bin Tennisfan wegen dem Kommentator.
Das ist doch schön. Die meisten sind es trotz.
Ja, das müsstet ihr jetzt beim Fußball sagen, aber das ist mittlerweile so spät, dass ich sage, da schlafe ich lieber, bevor es mal
hochschaut. Ja, Champions League 21 Uhr ist hart, gell? Ja, da bin ich gut dabei, weil mein Verein spielt dritte Liga.
Ja, meistens Samstag 14 Uhr. Das ist gut, das ist im Eishockey auch schön. Das sind nur moderate Zeiten.
Stimmt.
Ja, du, es gibt ja nur so einen zweiten großen Teil in deinem Leben, wenn man es jetzt beruflich betrachtet. Haben wir schon kurz drüber geredet, die Lehrertätigkeit an der Vospa Tölz. Und ich habe da im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich mit der Marie Rücksprache gehalten habe, weil du hast sie ja quasi auch mal im Unterricht gehabt. Und das ist, Marie hat gesagt, einer der wenigen Lehrer, der sich wirklich für seine Schüler interessiert.
Tatsächlich?
Ja.
Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr, weil ich das gar nicht so bewusst, glaube ich, immer gemacht habe. Jetzt, wo ich durch diesen Podcast, den wir vielleicht noch, oder den du ansprechen willst von mir, merke ich noch viel mehr, dass ich wirklich drauf Wert lege. Aber das war dann eher unbewusst. Ja. Aber schön, toll zu hören.
Ja, super. Na, also wie gesagt, ich finde das total spannend. Und das, glaube ich auch, macht am Ende auch einen besonderen Lehrer aus. Und ich habe in seinem Vorgespräch jetzt gehabt, du hast gerade gesagt, die Voss ist eine tolle Schule. Ich konnte es in dem Sinn bestätigen. Wie gesagt, ich war 2012, 2013 und Teil von 2014 auf der Voss in Tölz und habe unglaublich tolle Erfahrungen mit Lehrern gemacht. Das war bei weitem mit Abstand die beste Erfahrung mit Lehrern, die ich gemacht habe in meinem gesamten Leben. Und ich habe, klar, Grundschule, gell, Hauptschule, dann bin ich über einen M-Zug, dann über ein paar aus Berufsschule Beruf gelernt und dann wieder auf die Voss und habe das Abitur nachgeholt. Also ich habe einige Lehrer kennengelernt.
Das sind auch ganz verschiedene Welten.
Ja, unglaublich.
Also eine Berufsschule ist ein anderes Universum.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Wir werden manchmal verwechselt. Letztes Mal hat mir einer angesprochen, erst vor ein paar Tagen. Bei dir ist doch die Referendarin XY. Und so, weil Berufsoberschule ist was anderes wie Berufsschule.
Ja.
Ist klar, also Berufsschule ist berufsbegleitend für alle, die es jetzt nicht gleich wissen. Wir haben die Schüler, die nach der mittleren Reife kommen auf die Voss oder nach der abgeschlossenen Berufsausbildung dann das Fachabitur nachmachen wollen, genau.
Ein sehr spannender auf alle Fälle. Was bedeutet denn die Schule so für dich? Warum bist du Lehrer geworden?
Puh, warum bin ich Lehrer geworden? Also es geht ja weit zurück natürlich bei mir und die Erinnerung daran, mich fürs Lernen zu entscheiden, das weiß ich jetzt schon noch, der erste Knackpunkt war Tennistraining. Also ich habe früher im Tennisverein natürlich auch schon gespielt und dann versuchst du ja dann, wenn du in der Oberstufe bist im Gymnasium, irgendwie Geld nebenher zu verdienen. Ich hatte jetzt das Glück, zwei Dinge gut zu können. Das war also Tennis spielen und Klavier spielen und habe Klavierunterricht gegeben, zwei Nachbarinnen, und Tennisunterricht im Verein, Jugendtraining gegeben, und da gab es dann ein Sommertrainingslager. Mein erster Verein war Weißbau Gröbenzell. Schönen Gruß dorthin, falls da jemand zuhört. Weiß nicht, hast du da jemanden in deinem Netzwerk aus Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck oder so? Noch nicht.
Naja, wir haben das letzte Mal vor Weihnachten haben wir gecheckt, wo unsere ganzen Hörer sitzen. Aber das ist eher so Großraum, also generell als Großraum München angegeben, gell?
Na ja, gut, das könnte ja sein.
Also also
ist ja direkt der erste Ort nach Lochhausen. Ja, ja, also ja. Pasing, Aubing, Lochhausen, ja. Dann kommt Gröbenzell. Genau, ja. Ja, also da habe ich Jugendtraining gegeben und habe gemerkt, das funktioniert gut mit den Kids. Es macht mir total Spaß, dem was beizubringen. Ich kann meine meist schlechten Witze anbringen. Und die machen auch noch das, was ich sage.
Ja.
Und diese, so eine Art, heute sagt man natürliche Autorität dazu, da hatte ich das Glück, dass ich die dort ausspielen konnte. Und daraus ist es eigentlich erwachsen. Da war ich aber erst 11. Klasse oder 12. Klasse, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ist schon so lange her. Und dann gab es ja noch den Zivildienst oder Wehrpflicht damals. Heute ist wieder aktuell. Ich musste 20 Monate Zivildienst machen, also da hast du noch lange Zeit zu überlegen. Und habe festgestellt, ich war im mobilen sozialen Hilfsdienst beim Arbeiter-Samariter-Bund, bin also zu alten Menschen nach Hause gefahren und habe denen geholfen bei allen Dingen, die im Leben notwendig sind, vom Einkaufen bis zur Körperpflege, und habe da sehr viel gelernt, aber auch über mich erfahren. Deswegen bin ich jetzt auch so ein Verfechter von einem FSJ für alle, einem verpflichtenden sozialen Jahr eigentlich, nicht mehr freiwillig, für alle Mädchen und Jungs nach der Schule, um sich selbst auch besser kennenzulernen. Das schaffst du nur, wenn du auch mal was Unangenehmes machst oder wenn du mit Menschen in Kontakt kommst.
Ja.
Und dann, da ist der Entschluss weiter gewachsen, mit Menschen zu tun. Und dann ist das Lehramt halt das Erste. Und ja, am Ende ist es aufgrund verschiedener Umstände Englisch geworden mit Sozialkunde und Geschichte. Und der Grund war eben, dass ich gerne Menschen was beibringe und im Gespräch bin mit Menschen. Also ich liebe es zu diskutieren und auch die Meinungen von Schülern zu hören, um natürlich am Ende recht zu behalten, ist klar. Nee, aber das ist spannend auch, wirklich, weil Schüler haben natürlich andere Denkwelten manchmal, weil sie eine andere Lebenserfahrung, andere Lebenswelt, und das mit denen mitzuerleben, und das sind so die Hauptthemen eigentlich, warum ich Lehrer geworden bin.
Das darf mich tatsächlich interessieren, weil ich glaube, was Erwachsenen oft passiert, dass sie nicht mehr verstehen können, wie jüngere Menschen denken. Wie schaffst du das, oder wie holst du dir das, erhältst du dir das, dass du da wirklich am Ball bleibst, dass du deren, ja, im Endeffekt ja auch Bedürfnisse verstehst? Was brauchen die jetzt? Wie kannst du auch wirklich zu ihnen durchdringen im Endeffekt?
Was wir an der Schule häufig sagen, ist, dass es gilt nicht für alle, also bitte nicht für alle gleich, aber das Lehrkräfte ohne Kinder sehr häufig anders ticken als Lehrkräfte mit Kindern. Und das ist schon ein großer Bestandteil dessen, warum ich meine Schülerinnen und Schüler besser vielleicht manchmal verstehe, als ich es mir selber vorstellen konnte vorher, weil ich selber zwei Kinder habe, zwei Töchter. Ich habe schon gesagt, die sind jetzt 20 und 25. Und meine Schüler haben ja das Alter 16 bis 21 meistens. Also in diesen Lebenswelten war jetzt die letzten 10 Jahre sehr viel drin. Und deswegen fiel es mir auch manchmal leichter, eine Sprache zu verstehen. Jeder kennt diese Wörter, die plötzlich aus nichts kommen. Ja, ich habe jetzt gerade einen schönen Dialog mit einer Schülerin, die ist gespielt genervt von mir wegen 6-7. Hast du vielleicht auch mitbekommen, diesen Trend 6-7, wo man dann die rechte und die linke Hand auf und ab bewegt. Und man sagt, es kommt wohl aus irgendeinem Rap-Song, hat aber überhaupt keine Bedeutung. Und es gibt ja, wenn ihr daheim das mal anhört und geht mal auf Insta oder googelt mal 6-7, ihr findet Basketballspiele, wo die Kids ausflippen im Publikum, wenn dann Punkt Nummer 67 gefallen ist. unfassbar. Und die Schüler sind umgefallen, als ich letztes Mal diese Handbewegung gemacht habe, weil es ein Schüler auch so gemacht hat, meinst du 6-7 oder was? Und die haben gedacht, was, der alte Mann, der kennt das. Aber das kommt natürlich durch meine Töchter, klar. Aber das ist ja nur eine kleine Anekdote. Aber wie schafft man es, du man muss einfach auch sich informieren. Ich lese sehr, sehr viel. Ich lese die Süddeutsche, ich lese die Zeit, ich lese die New York Times. Da kriegst du schon viel mit von den jugendsoziologischen Themen, um versuchen, die Lebenswelten zu verstehen. Und als Soziologielehrer beschäftigst du dich ja auch mit Sozialstruktur und sozialer Ungleichheit und dem Wandel der Gesellschaft. Da ist ja alles dabei. Ich lese also ständig Fachliteratur über mein Klientel. Und ich glaube, das hilft in meinen Fächern einfach. Das liegt jetzt gar nicht an mir als Person, sondern einfach auch durch die Fächerwahl. Mhm. Also neben dem anderen, was ich vorhin erzählt habe, genau. Aber es ist schon lustig, wenn man mal so Fremdwörter benutzt oder literally und was, legit, was sie alles immer wieder so gesagt haben. 6-7 ist heute zum Wort des Jahres 2025 gewählt worden.
Ach, Mann.
Von dictionary.com. Ja.
Krass.
Guck nach. Du kennst es nicht?
Na, wirklich nicht.
Ich bin baff.
Ja, ich auch.
Ja.
Aber ich bin auch schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Ja. Aber tatsächlich, ich merke das schon, wenn wir jüngere Eishockeyspieler zum Beispiel in den Teams haben oder ich treffe mal jüngere Sportler oder sowas, dann merke ich tatsächlich oft, wow, du musst dich wirklich in die Welt mal wieder hineindenken.
Mhm.
Und deswegen, ich habe da wirklich einen tiefen Respekt davor, weil du musst ja immer irgendwie an dieser Veränderung dran teilhaben. Und wenn ich mir überlege, also wie gesagt, ich war 2012 in der FOS und was jetzt die letzten 10, 15 Jahre passiert ist, ist ja verrückt. Also was sie da an der Art und Weise, wie man spricht, wie man lebt, wie man auftritt. Ja,
auch
was,
Persönlichkeiten.
Ja, was dazwischen auch politisch und so weiter passiert ist, ne? Ich meine, das sind ja Dinge dabei, wo du sagst, hey, da musst du ja fast als Psychologe auch noch tätig sein, nebenberuflich quasi.
Das stimmt. Ja. Klar, auch die Gesellschaft durch die Trennungen, durch Patchwork-Familien, was auch immer es gibt, jetzt die Möglichkeit, sein Geschlecht umwandeln zu lassen. Mhm. Auch das ist bei uns an der Schule natürlich dann ein Thema. Ich habe mehrere Schüler, die das oder Schülerinnen, die das hinter sich haben oder noch gerade im Prozess sind, überhaupt über diese Thematik dann etwas zu wissen. Mhm. Wie geht man damit um? Also als ich als Lehrer anfing, weiß ich noch, war das größte Problem die Magersucht damals, Ende der 90er. Das war so ein richtiges großes Thema. Mhm. Und hatte auch eine Schülerin, die hat mir da, also damals, jetzt wo das erwähnt, dieser Wandel, fällt mir das ein, die hat mir damals ein Tagebuch gegeben, um sich zu outen als Magersüchtige. Alle an der Schule wussten es, also war jetzt kein großes Geheimnis. Aber da habe ich erstmal festgestellt, wie ein Mensch, der diese Krankheit hat, auch dann psychisch tickt, die dann 47 Kilo, du fette Sau, hinschreibt und dann Foto. Also wirklich furchtbar, du kannst dieser Person gar nicht mehr so entgegentreten wie davor. Dein Bild ändert sich. Das Mädchen ist leider auch umgekippt in der Schule und ich habe die dann nicht mehr gesehen. Die wurde in die Klinik gebracht. Also ich hoffe, dass sie alles überstanden hat und heute ein gutes Leben hat. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Also diese Probleme ändern sich in der Gesellschaft und da musst du, finde ich, schon als Pädagoge mitgehen und schauen, wie reagierst du darauf eigentlich? Wie thematisierst du das auch in einer Gruppe, ohne dass du einen Einzelnen bloßstellst? Also egal, ob das jetzt ein Essstörungsthema ist, es können ja auch Prüfungsängste sein. Ritzen war mal lange Zeit ein Thema, sich selber ritzen. Haben wir mittlerweile nicht, also ich kenne jetzt kaum jemanden, der das noch praktiziert, zum Glück bei uns an der Schule von den Jugendlichen. Ja, aber dass du das dann auch im Unterricht versuchst zu thematisieren. Wir versuchen ja aktuell zu sein in Englisch, ist ja klar. Heute habe ich zum Beispiel ein BBC-Doku gezeigt über diese iranische Schauspielerin, die sich jetzt geäußert hat, sie wird nie mehr in ihrem Leben ein Kopftuch tragen. Mhm. Obwohl im iranischen Film musst du eins tragen. In der Öffentlichkeit ist es nicht mehr ganz so streng wie noch vor 2 Jahren. Aber allein, das dann zu thematisieren, wenn du jetzt jemanden in der Klasse hast, die ein Kopftuch trägt, ist es ja ganz heikel, damit umzugehen, weil du nicht weißt, wie reagieren die. Mhm. Wir hatten letzten 2 Jahre eine Schülerin oder 3 Jahre sogar, ein super nettes Mädchen, die fast komplett verschleiert war. Mhm. Und mit ihr über Vorurteile zu diskutieren vor der Klasse, das war dann schon für mich anstrengender als für sie, weil sie kannte das Thema. Mhm. Aber so lebt man auch mit, sage ich, mit der Gesellschaft, dass du das packst bei den Hörnern, das Problem oder das Thema muss jetzt kein Problem sein. Und sie mir auch erzählt hat, wenn jemand kommt, habe ich gesagt, du, ich bin genauso. Ich habe genauso gedacht, als ich zum ersten Mal im Schulhaus gesehen habe, dachte ich auch, wow, die steht voll unter der Fuchtel von ihren Eltern. Der Vater muss ein super strenger Hund sein. Ja, und Quatsch, Piffkas, wie man auf Bayerisch sagt, die kamen zum Elternabend und die Mutter war in Jeans und ohne Kopftuch.
Ja.
Das Mädchen hat sich selber in diese Rolle hineingelebt, weil sie davon überzeugt war und sehr streng gläubig war und den Islam so ausgelegt hat. Mhm. Und das zu verstehen, das war für mich eine Erleuchtung, muss ich jetzt schon sagen, ohne einen Propheten hier zu nennen. Aber das macht auch den Lehrberuf so spannend. Du lernst alle Schichten der Gesellschaft kennen.
Ja.
Ich habe den reichen Sohn, Klischeesohn aus dem Tegernsee schon erlebt, vom Tegernsee erlebt, der in der Villa lebt, der nichts machen muss, der auf der Klassenfahrt 100 Euro ausgibt für alle so ungefähr, weil er sagt, mir doch wurscht, kann ich mir leisten. Und in derselben Klasse sitzt der eine, der zum Förderverein geht und ich bräuchte bitte die 35 Euro für die Fahrkarte, das kann ich mir nicht mehr leisten.
Mhm.
Und diesen, da ist dann die Schule auch ein Schmelztiegel ein bisschen, weil die Voss hat ja alle, du hast selber gesagt, du hast M-Zweig, wir haben die Realschulen, den klassischen Realschulweg, wir haben Gymnasialabbrecher, ja. Wechsler, wir haben Wirtschaftsschüler, wir haben Montessori-Schüler, auf der Boss haben wir Quereinsteiger aus den verschiedenen Berufen. Es ist eine super spannende Schule und das ist, ja, ich merke selber, wie ich jetzt aufgeregt werde, aber es fasziniert mich an meinem Beruf und wer kann dir schon sagen, dass du jetzt, ich meine, jetzt mache ich den Job auch schon fast schon sehr lang, seit 1996, wo ich von da wurde, also wirklich 30 Jahre, während es jetzt, dass ich Lehrer bin. Und trotzdem kann ich sagen, ich bin eigentlich meistens glücklich, wenn ich in die Schule gehe, weil es so viel Spaß macht, mit den Menschen umzugehen und das zu lernen, neben dem ganzen Scheiß, Entschuldigung, wie korrigieren und irgendwelche Evaluationsbögen ans Ministerium schicken, die kein Mensch interessieren.
Ist ein Riesengeschenk.
Stopp mich, ich muss was trinken.
Ist ein Riesengeschenk beidseitiger. Also ja, für dich und für dein Leben und für die Schüler, weil ich sag mal gerade, das interessiert mich jetzt auch, weil du es gerade angesprochen hast, die Art und Weise, wie diskutiert wird, hat sich ja auch in Deutschland die letzten Jahre ganz schön verändert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das echt gefühlt zumindest, ob es dann wirklich so ist, das hat mich echt interessieren, aber gefühlt ist es ja eine Gratwanderung, welchen Bereich darf man jetzt eigentlich nur ansprechen, ab wann überschreitet man eine imaginäre Grenze im Endeffekt, die irgendwie gesellschaftlich gezogen wurde, wo keiner so recht weiß, was ist denn eigentlich los bei uns, warum darf man eigentlich über Dinge nicht mehr reden?
Meinst du jetzt politisch nur oder was meinst du für Grenzlinien oder meinst du auch über individuelle Probleme oder?
Ja, es ist ja irgendwie beides. Ich meine, es wird ja so verschmolzen, jetzt weil du gerade das Thema angesprochen hast, Geschlechter umwandeln zum Beispiel. Wenn, jetzt hast du die eine Meinung oder hast du die andere Meinung, aber du wärst sofort in eine Schublade gesteckt. Du kannst ja ein Thema gar nicht mehr, so, zumindest habe ich oft das Gefühl, gar nicht mehr aus mehreren Seiten beleuchten, weil sobald du die eine Seite mal beleuchtest, wärst du sofort in eine Schublade gesteckt, sei es menschlich als auch politisch. Ich weiß nicht, inwiefern trifft das in der Schule auch zu, weil ich stelle mir das unglaublich komplex vor.
Ja, es ist wirklich schwierig.
Ja.
Die Grundlage ist, dass du eine Atmosphäre schaffst, wo du etwas offen besprechen kannst.
Dass du im Endeffekt der bist, der diesen Raum öffnet.
Ja, du musst den Raum so, also den imaginären Raum so gestalten, jetzt nicht wie der tschechische Trainer vorhin sagt, aber du musst ihn so gestalten, dass die Schüler sich wohlfühlen.
Ja.
Und ein problematischer Aspekt dabei ist, wer ist noch mit dabei in der Schulklasse?
Mhm.
Wenn du dir jetzt vorstellst, mit dem Lehrer passt das Gespräch, aber da hast du jetzt vielleicht noch 20 andere, von denen du mit 5 das Thema nicht teilen willst. Ja, dann kannst du auch nichts machen, dann kannst du nicht besprechen. Also jetzt bei so einem Thema wie Transgender.
Ja.
Aber wir haben ja andere Themen auch. Also vielleicht jetzt aus meiner eigenen Erfahrung vor kurzem erst hatten wir das Thema Kriminalität und Migration. Und da kam es zu einer Aussage in einem Klasszimmer, die ich so nicht stehen lassen wollte, die sehr verallgemeinernd war. Und der Schüler hat sich darauf bezogen, dass das aber doch in den neuesten Zahlen vom Bundeskriminalamt deutlich bestätigt wurde, dass Migration bedeutet, dass wir mehr Gewalttaten haben, also mehr schwere Gewalttaten haben in Deutschland. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass man jede Statistik differenziert betrachten muss. Und ich habe, also das war wirklich eine meiner emotionalsten Stunden. Also du weißt, ich bin ein emotionaler Typ, nee. Aber das war wirklich für mich ganz schwer, weil da bin ich an diese Grenze gekommen in meinem Lehren. Wie kann ich jetzt meine eigene persönliche Meinung nochmal von außen überlegen und dann als neutrale, in Anführungsstrichen, Lehrperson mit dem Schüler in eine Diskussion treten? Und die Schüler haben ja das Glück, dass sie aus ihrer persönlichen Sicht diskutieren können. Mhm. Und es waren 4, 5 Schüler und Schülerinnen besonders sofort dabei und haben gesagt, hier, Moment mal, das stimmt jetzt nicht so, wie du sagst. Und das hat sich eine sehr, sehr lebendige Diskussion entwickelt, die noch Stunden und sogar Tage später, ich lüge jetzt nicht, Tage später wurde ich darauf angesprochen, in anderen Klassen, stimmt das, dass wir einen Nazi an der Schule haben? Völliger Quatsch. Also, aber da merkst du, wie das den Schülern unter den Nägeln brennt, wenn so ein Thema kommt. Und was ich dann damals gemacht habe, ist, ich habe dann, bin aus der Stunde raus, ich hatte jetzt auch nicht die Zahlen im Kopf natürlich, das, wir haben erstmal diskutiert über Verallgemeinerungen und habe dann den kompletten Post von dem Bundeskriminalamt mir rausgesucht, habe den durchgelesen, habe ihn dann in diese Klassengruppe gestellt und gesagt, hier nochmal zur Aussage, wie man, und das hat das bestätigt. Es gibt natürlich, wenn man eine Statistik einseitig liest, die Tendenz zu sagen, es gibt mehr Gewalttaten, weil wir mehr Migranten haben. Okay. Die Ursachen dafür, warum das passiert, die verschweigen aber solche Aussagen. Und wenn eine Partei wie die AfD eine Anfrage macht im Bundestag, wie heißen die Verbrecher mit Vornamen, können Sie bitte die Top 5 vorlesen, dann ist das eine Spaltung der Gesellschaft und sowas hasse ich. Also ich kann das nicht verstehen, wie Jugendliche sagen, sie können damit übereinstimmen, dass ich bloßstelle, wenn jemand so und so heißt, dass das dann ein Gewalttäter ist mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist gegen jede menschliche Würde. Und da ist die AfD leider sehr weit vorn dran, um mich hier kurz politisch zu positionieren, dass sie da die Gesellschaft eher spaltet und eigentlich auch sehr wenig überzeugende Lösungen beiträgt, um Probleme zu lösen und immer nur sagt, weniger Migration heißt, alle Probleme sind gelöst. Ist völliger Quatsch, völliger Quatsch. Aber um auf das zurückzukommen, ich habe auch gelernt, ich muss wirklich aktuell immer auch bleiben bei jedem Thema. Du musst auf dem neuesten Stand bleiben, in einem Fach wie dem, was ich unterrichte. Wenn ich jetzt Mathe unterrichte, bei allem Respekt vor meinen Kollegen, ich mag die alle gern.
Passiert jetzt nicht so viel Nice.
Ja, also.
Ich weiß nicht, wie es jetzt mit KI verändert und so weiter, aber ich meine,
die, ja, das ist ja ein neues Thema.
Die großen Durchbrüche, glaube ich, die sind schon zeitlang aktuell. Ja.
Aber weil du dir gefragt hast, eben diese Linie zu überschreiten, da war ich kurz davor, eben auch wirklich ihm klarzumachen, dass das aus meiner nur persönlichen Sicht jetzt völliger Quatsch war. Und habe das auch gemacht, aber natürlich habe versucht, ihn auch nicht bloßzustellen. Also ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich habe ihm auch vor der Gruppe gelobt, gesagt, danke, dass du so offen bist und dich das traust auch zu sagen. Es ist eine unbequeme Meinung, die man oft nur online liest, aber keiner sagt sie offen raus. Und ich fand es auch toll von meinen Schülern, die gesagt haben, hey, meine Mutter ist selber eingewandert und die arbeitet sich den Hintern auf und sie kann kaum überleben. Und dann kommst du mit solchen Klischees daher. Und das fand ich so schön, dass die sich auch geöffnet haben. Und das ist dann auch mal lebendige Schule und das muss ja auch sein.
Ja, und das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, das fehlt in der Gesellschaft, dass ich sage, hey, schau mal her, ich kann mehrere Meinungen beleuchten. Wenn ich es diskutiere, komme ich zusammen, weil ich mehrere Blickwinkel einnehmen kann. Wenn ich das nicht mehr lerne, dann schaut es, glaube ich, bei uns echt irgendwann schlecht aus, wenn ich nur noch irgendwie subjektiv durchs Leben renne, aber keine Objektivität mehr einnehmen kann oder keine Metaperspektive oder mal beobachten kann, so, wie fühlt sich denn zum Beispiel mein Gegenüber? Ich habe jetzt zwar die Meinung und ich habe jetzt halt irgendwie die Idee, das kann jetzt so funktionieren, aber wenn ich das aus einer anderen Sichtweise betrachte, ergeben sich ja oft ganz andere Themen, die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe.
Ja.
Und deswegen, das finde ich unglaublich spannend, deswegen finde ich das sehr bemerkenswert und eigentlich ja auch erstrebenswert, dass man diese Diskussionen auch wieder führt. Ja, und dass man auch diesen Raum gibt, dass das möglich ist.
Ja, in welchen Fächern kannst du es denn auch?
Ja.
An der FOS bist du unter sehr großem Zeitdruck, weißt du selber.
Ja.
Die
11. Ja, der Schüler eher weniger.
Aber wenn du jetzt auf die Voss gehst, gut, du warst auf der Boss.
Nein, ich war schon auf der Voss.
Ich dachte, du warst am Ende auf der Boss.
Nein, weil ich habe ursprünglich mal einen technischen Zweig,
genau,
das also einen technischen Beruf gelernt.
Ja.
Aber ich wurde ja vollkommen weg von der Technik und habe ja dann Pädagogik, Psychologie gemacht.
Ja.
Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich habe halt einen Vorteil gehabt. Ich bin ja damals Reihe. Und die Lehrer, die ich gehabt habe, waren gar nicht so viel älter wie ich. Mhm. Und ich habe ja gewusst, okay, ich habe damals schon in den Leistungssport hineingeschmeckt und habe gesagt, okay, ich weiß, ich habe wenig Zeit und lerne am Nachmittag gerne nicht, muss trainieren. Und ich habe damals, durch das, dass ich schon älter war als die meisten anderen, die dabei waren, bin ich immer zu meinen Lehrern hier und habe gesagt, so Leute, seid mir nicht besser, aber ihr müsst mal erklären, wie das funktioniert. Ich komme aus dem M-Zweig, so ein paar Fächer habe ich noch gar nicht gehabt so richtig. Ja. Erklärt es mir, wie ich es verstehe, ja. Dann muss ich nichts mehr lernen.
Ja.
Und so habe ich das super gut durchgebracht. Ich habe wirklich wenig lernen müssen, aber ich habe es verstanden. Und das war damals auch was ich unglaublich geschätzt habe, weil trotz wenig Zeit im Endeffekt, die Lehrer, die ich gehabt habe, und deswegen sage ich, also, habe ich eine unglaublich tolle Erinnerung an die FOS damals, das so praxisnah und verständlich erklärt haben, dass ich in jedem der Fächer, wo ich eigentlich keine, vielleicht nicht einmal so richtige Grundausbildung gehabt habe, ohne Probleme durchgekommen bin und echt gute Noten geschrieben habe. Mhm. Einfach, weil ich es kapiert habe. Mhm. Also klar, in manchen Sachen musste man ein bisschen was auswendig lernen, ne? aber die Grundlage, das Verständnis wurde ja dann tatsächlich von jemand anders geschaffen und das war total schön.
Super, höre ich total gern, weil wir haben jetzt noch fast bessere Kollegen,
würde ich sagen. Jetzt müsste man schnell helfen. Ich kriege den Namen nicht mehr zusammen. Wir haben einen Chemielehrer gehabt, damals, der ist aus der Industrie gekommen, ist dann auch wieder in die Industrie zurückgekommen, älterer Herr, so ein Bart um den Mund herum, relativ lang, eine ganz tiefe Stimme, so ein bisschen längere Haar und ein Brünn. Der hat damals Chemie gemacht.
War das vielleicht ein Herr Lichtenberg oder sowas?
Das kann sein.
Das müsste weil der war nur kurz da, das ist jetzt der,
das, was
als erstes einfällt. Ja.
Oh ja.
Aber du,
und das war so lustig, weil der hat wirklich, der hat das so super gemacht, weil der hat in der Industrie halt auch gelernt, der hat auch Menschen im Beruf quasi eingelernt und so. Also der hat verstanden, wie er Menschen wirklich von 0 auf 100 wirklich Dinge erlernen kann, so ungefähr. Und dann sagen wir, das war also noch dem wir das Abitur geschrieben haben, sind wir irgendwie zusammengestanden. Und da hat er mir so Ohr mit dem Ellerbogen, Herr Hörmann, Sie sind doch der Triathlet.
Sag ich, ja.
Pervers, aber geil.
Hast du gesagt, wie ihr Unterricht?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich damals schon so schlagkräftig war. Aber das, ich weiß nicht, das war ein, also wirklich, der war schon ein schon relativ alt damals gewesen, aber ich gesagt habe, wow, der hat wirklich kapiert. Und das in Chemie, gell, was du sagst. Also jetzt, weiß ich nicht, so als knapp über 20-Jähriger, mich hat es damals nicht so wirklich interessiert. Heute bin ich froh, dass ich die Grundlagen
gelernt habe. Verstehe ich total. Also Chemie ist ganz schwierig. Das Periodensystem, was da im Chemiesaal immer noch hängt übrigens.
Ist nur das Gleiche, oder?
Wurde letztes Jahr verwendet, um jemanden zu beschimpfen, weil es ein Element gibt, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgesprochen heißt, hat die Kürzel HS und es wurde dann als Schimpfwort von den Jungs verwendet mit der Kennziffer aus dem Periodensystem, du irgendwas 50er. Und ich dachte, was reden die denn da? Und haben die aus dem Chemiesaal das mitgenommen. Also, auch das musst du erstmal verstehen.
Ja,
aber
irgendwann erschließt sich's.
Ja, nee. Aber die Quereinsteiger gibt es auch heute noch und das ist auch eine gute Sache. Klar, der Lehrermangel, besonders in naturwissenschaftlichen Fächern, war hoch. Mhm. Und wir haben jetzt wirklich eine tolle Truppe zusammen. Wir sind ja fast 50 Lehrkräfte. Ja, macht sehr viel Spaß. Die Schule ist kleiner geworden wie alle Vossen. Aber wir sind immer noch bei über 600 Schülerinnen und Schüler. Und wir waren über den Zeitdruck ja dahin gekommen, dass du kaum Zeit hast. Und deswegen sind so Fächer wie Soziologie wichtig, wo du halt keine Abschlussprüfung hast oder auch Geschichte.
Also ein bisschen einen Druck rausnimmst.
Das ist für alle gut. Ich meine, ich unterrichte mit Englisch auch ein Abschlussprüfungsfach, wo du gewissen Druck hast und dann tut es dir selber auch gut, ins Gespräch zu kommen. Und so blöd es klingt, du kannst ja sogar da mündliche Noten draus machen. Wie kann sich jemand inhaltlich formulieren, ausdrücken zu der Thematik, die jetzt gerade dazu passt? Das muss ja keine Abfrage sein.
Immer. Ja, klar.
Also ich hatte als Schüler immer Bammel vor Abfragen. Weiß ich heute noch, der Wirtschaft- und Rechtslehrer Herr Krämer-Benesch hieß er, ganz großer schwarzer Vollbart, ganz langer schwarzer Bart. Und der hat aus seiner Korthose, die er immer anhatte, die ihm halb runterhing, hinten raus das rote Notenbuch rausgeholt. Und dann hat er geblättert und immer, dann wieder nächste Seite und ich teile, ja, weit hinten, und wieder blättert, ja, Markus. Und dann zuckst du und wir hatten drei oder manchmal auch vier Markusse. Und dann hat er nachher gesagt, oh, dann war es der mit Z, Gott sei Dank. Und das Gefühl will ich meinen Schülern nicht zumuten. Ja. Es gibt andere Methoden, an Noten zu kommen. Ich verstehe, wenn man abfragt, ich verstehe nur dieses, verstehe nicht, warum man heute noch jemanden so überraschen muss, um ihn dann auf die Prüfung zu stellen, womöglich, das finde ich am schlimmsten daran, für die einzige mündliche Note, die im Halbjahr gemacht wird. Das ist dann die Abfrage, das ist wie wenn du als Sportler im Tennis nur einen Punkt spielst und der entscheidet über deine Saison, so ungefähr. Naja, ein bisschen übertrieben. Ja, gibt es übrigens, eine One-Point-WM, super, echt? Ist super. Das ja, ist herrlich. Du hast einen Schlag.
Ja.
Du spielst dich nicht ein, du gehst auf den Platz, machst die Platzwahl, gut, machst vielleicht noch kurz eine Minute hin und her. Und wenn du Glück hast,
du hast Aufschlag und den konntest du.
Ja, je nach Belag, also genau. Und das war das erste Mal in Halle auf Rasen.
Ach komm.
Und es hat dann ein Ex-Profi gewonnen, der Stefan Kubek, ein Österreicher.
Ja.
Das war dann eine Reise. Und das war so lustig zum Zuschauen.
Das glaube ich.
Weil du ja, da kann ja jeder gewinnen. Ja. Also der muss natürlich Tennis spielen können, klar, aber du kannst dann Doppelfehler machen. Ja. Dann kommst du weiter in die Runde ohne.
Und der
ohne
andere hat mir nicht einmal einen Ball gehabt.
Genau. Oder einen Ass schlagen.
Ja. Ja.
Schön nach außen, schnell nach außen, hinterherlaufen. Und dann habe ich gesehen, Halbfinale, es war unfassbar. Der hat, muss ich nur kurz sagen, entschuldige, weil One-Point-WM ist so ein cooles Konzept als Freizeitaktivität, auch im Club, in jedem Tennisclub kannst du es machen. Kann jeder mitspielen, kannst der Trost drin machen, was auch immer. Aber der hat diesen Kubek hin und her gejagt, sage ich jetzt mal, und ging nach und muss nur noch den Volley reinspielen. Und der hat so eine Zitterhand bekommen, der konnte super Tennis spielen, war ein Top-Spieler, ja, konnte diesen einfachen Volley nicht reinspielen, hat den am Rahmen getroffen, Netz, und dann war der andere im Finale. Ja. Und da ging es wirklich um eine Reise und einen Schläger und Geld, ein bisschen, also nicht viel Geld. Richtig tolle Veranstaltung, hat Tennis Point damals veranstaltet, genau.
Ja, lustig, ja, da lernt man Sachen bei uns. Markus, was mich noch brennend interessiert, du hast einen Schulpodcast gemacht, nennt sich Die letzte Reihe oder Letzte Reihe.
Ja.
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Also, den gibt es natürlich immer noch. Also, wir haben jetzt 25 Folgen.
Man kann auch echt gut nachhören. Also, echt, ich muss sagen, habe ein paar. Oh, natürlich, danke. Weil ich kenne einige derer, die du interviewt hast.
Klar, von den Tölzer Löwen einer, ja, gell?
Genau, zwei, oder? Ja, Easy,
ja, letztes Jahr einer und dieses Jahr wieder einer. Richtig.
Ja. Aber habe ein paar andere Folgen auch gehört. Mhm. Also, auch unter anderem mit einem Brüderpaar. Das ist jetzt, lass mich nicht lenken, wo es Syrien, glaube ich, herkommen sind. Oder so. Also, unglaublich toll. Also, ein der Kürze, weil du ja quasi nur die Pausen
meistens
als Zeitfenster hast.
Ja. Es darf ja kein Unterricht ausfallen. Also ich muss es entweder am Nachmittag machen, haben die Schüler keinen Bock drauf. Also bleibt die Pause. Also
bleibt die Pause.
Die ist 30 Minuten bei uns, dann hast du also 20, 25 Zeit, genau.
Ja gut, dann muss noch mal an ein bisschen gehen.
Soll vorkommen, ja. Machen eher die Älteren.
Ja, ja. Ich rede meistens, weil ich kenne das, die Kommentatoren wissen meistens am meisten bieseln.
Also Marcel Reif hat schon den Becher genommen.
Verstehe
im Stadion. Ja. Und beim Tennis ist es ja noch viel schwieriger als beim Fußball.
Hey, ich glaube, ich war sogar, als ich da erzählt habe von unserer Reise damals, haben wir da ab und zu mal reingeschaut und ich glaube, das längste Spiel hat, was in 4,5 Stunden oder so oder länger sogar.
Mhm.
Ich dachte, wow, krass.
Ja, also
das ist schon richtig lang.
An Stuhlschiedsrichtern orientieren, das habe ich auch erst jetzt vor kurzem gelernt. Die trinken nichts mehr ab ungefähr einer Stunde vor ihrem Match, damit das nicht passiert. Also wenn du so wie Mohamed Layani am Stuhl oben sitzt in Wimbledon und dann hast du Mahü gegen Isner, das längste Match der Welt, was über mehrere Tage ging und darfst nicht raus, ist tough. Aber also wenn wir aus München kommentieren in den Kabinen, dann weiß ich ja, am Satzende ist normalerweise 2 Minuten Werbepause und das Klo ist 7 Sekunden, nicht mal 7 Sekunden weg. Also da, das passt. Und wenn du zu zweit kommentierst, dann setzt du an. Genau. Aber das war jetzt überhaupt nicht das Thema. Ja. Podcast, die letzte Reihe. Wie kam ich drauf? Ja, Markus, mir wurde die Frage zuletzt öfters gestellt, weil sich mehr für diesen Podcast interessieren. Kann ich vielleicht kurz sagen, das Radio Oberland hat mich auch eingeladen gehabt. Und die Süddeutsche Zeitung war da, hat einen fantastischen Artikel geschrieben. Vielen Dank nochmal an den Herrn Schieder, der alles beleuchtet hat, die Schüler interviewt hat, den Schulleiter und natürlich mit mir gesprochen, Fotos, einen Fotografen dabei hatte, toll. Auch der Artikel im Tölzer Kurier war schön. Nicht ganz so ausführlich, weil die Zeit dafür nicht da war in der Vorbereitung. Und da habe ich schon erzählt, wie es dazu kam. Es ist eigentlich, sind die Schüler schuld. Also letztes Schuljahr hatte jetzt um die Jahreszeit, genau jetzt, wir sind jetzt Anfang, was haben wir, Mitte Januar?
Mitte Januar,
kurz vorm Halbjahreszeugnis, hat meine 12. Klasse damals gesagt so, boah, der Druck ist so groß, wir haben nur Noten, ständig jetzt der Notenschluss ist da. Und wir schaffen das alles nicht. Wir wollen aber in die 13., brauchen den Notenschnitt. Und was sollen wir tun? Und du stehst da als Klassenleiter und ich meine, ich höre das ja jedes Jahr in abgewandelter Form irgendwie. Aber trotzdem ist es immer wieder neu, wie man damit umgeht. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, vor einem Jahr mich hinzusetzen, die Englischstunde sein zu lassen. Und ich habe jetzt keinen klassischen Sitzkreis gebildet, aber ich habe mich mal in die Mitte vom Klasszimmer gesetzt, wo der Lehrer ja normalerweise sich nicht befindet. Und ist mir hinterher eingefallen, eigentlich auch auf Augenhöhe symbolisch mit den Schülerinnen und Schülern. Und habe dann von mir selbst erzählt, wie ich auch vor solchen Problemen stand in meinem eigenen Leben. Das ist eigentlich so die größte Lektion in meinem Leben gewesen, dass man aus dem Scheitern, das kennt jeder, jeder Mensch kennt das, dass man scheitert in irgendwas. Und wenn es nur ist, im Anschalten von der Geschirrspülmaschine oder so, das richtige Programm wählen. Aber es gibt ja auch schwerwiegende Scheitern, aber du lernst was draus. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte des Lebens, dass man sich weiterentwickelt durch das Scheitern. Im Gelingen ist alles toll. Wenn du dann reflektieren kannst, warum ist dir was gelungen, auch schön. Aber wenn was nicht gelingt, denkst du ja meistens intensiver nach. Ich habe eine Zeit lang Englisch-Lehrkräfte ausgebildet als Seminarlehrer und habe da festgestellt, wenn wir Feedback hatten nach den Unterrichtsstunden, habe ich gefragt am Ende, so Frau oder Herr XY, was blieb denn jetzt hängen von meinem Feedback? Wir haben da so ein schönes Bild, ich habe den Obstkorb, Feedbackkorb, was nimmst du mit für eine Frucht aus dem Obstkorb? Und es kam von allen Referendaren jedes Jahr als erstes, ich muss noch mehr Schüler aktivieren. Irgendwie sowas, meinetwegen. Oder keine Ahnung. Oder die Folie war zu klein in einem PowerPoint. Also immer was Negatives. Und mein Feedback bestand zu 70% aus was Positivem, wenn es eine normale Stunde war. Und das habe ich dann gelernt für mich, okay, der Mensch, der sehnt sich oft danach in Ausbildung, er will das Schlechte hören, warum auch immer, aber er nimmt gar nicht das Gute mit. Ich habe gesagt, deine höhere Stimme ist toll, der Unterricht war super vorbereitet, die Phasen waren toll, die Schüler haben mitgearbeitet, was auch immer. Aber das einzige Schlechte, was ich gesagt habe, das blieb hängen und das kann doch nicht sein. Und dann habe ich realisiert, das muss thematisiert werden bei den Schülern auch. Du kannst den Schülern nicht immer nur Kritik hinhauen, sondern ihnen auch sagen, was haben sie eigentlich gut gemacht? Es gab mal die Methode, grün zu korrigieren, alles, was richtig war. Das ist ja ein Schmarrn dann auf Dauer. Ja, du wirst nicht mehr fertig mit dem Korrigieren. Aber so muss man auch mal denken. Und so habe ich dann auch versucht, eben den Schülern klarzumachen, wenn was schlecht ist, ist nicht alles schlecht. Ihr müsst auch das Gute sehen. Ihr habt es schon hierher geschafft. Ihr seid auf einem Weg, ihr seid eine Einheit geworden, was auch immer, ja. Die Abschlussprüfung zählt ja noch dreifach, ist ja noch gar nicht alles zu Ende. Und also mein eigenes Scheitern war ja, dass ich auch ein anderes Lehramt machen wollte und da eben es nicht geschafft habe im Schwimmen, wie gesagt, mein großes Trauma, muss ich noch zur Therapie weiter, ich habe gleich einen Termin nach um 19 Uhr, im Hallenbad Lenkries, ist zum Glück zu, diese Welle gerade. ich bin zu langsam gewesen, 100 Meter und habe dadurch Note 6 bekommen und habe alle anderen Themenbereiche nicht mehr absolvieren dürfen an dem zweiten Tag, also Volleyball war schon, war gut. Geräteturnen habe ich geschafft. Selbst das habe ich geschafft, ja, Bodenturnen. Aber Schwimmen war ich zu langsam, sodass die Laufdisziplin und Fußball am nächsten Tag nicht mehr für mich stattfanden. Und ich also heimgefahren bin in dem Gewissen, okay, jetzt bin ich gescheitert. Jetzt ist erstmal mein großer Wunsch, Sportlehrer zu werden, gescheitert. Ich bin heute heilfroh. Und ich wollte auch Musiklehrer werden. Ich wollte Sport, Musik machen für Realschule oder Gymnasium. Ich habe noch kein zweites Instrument so gut gekonnt, deswegen erst für Realschule. Und das war an der Akademie in der Arztstraße in München eine Aufnahmeprüfung von einer Woche. Die findet nur einmal im Jahr statt für alle, die das Musiklernen machen wollen. Für alle Schularten. Wir waren, keine Ahnung, wie viel wir waren. Das ist schon so lang her. Und ich hatte dann Platz 17 von allen Bewerbern, was ein guter Platz ist, ja. Aber sie haben nur 12 aufgenommen. Mhm. Also da war ich jetzt nicht zu schlecht in dem Sinn. Ich konnte ja vieles, aber es hat halt nicht gereicht. Es gibt immer bessere. Also im Tennis, wenn du auf Nummer 70 der Welt bist, bist du ein Wahnsinns-Tennisspieler und trotzdem bist du nur die Nummer 70. Ja. Und aus diesem Scheitern habe ich auch gelernt, okay, was ist dir wichtig? Und das habe ich vorhin nicht so erwähnt. Das war auch ein Grund, trotzdem am Lehramt zu bleiben, weil ich wusste, das ist der Beruf, der mich am meisten fasziniert. Dann nehme ich eben Englisch, hat mich immer interessiert. Ich war gut in Englisch. War schon in England davor. Die Kultur mochte ich immer. Bin jetzt gerade ein riesen Downton Abbey-Fan gewesen. Alle Folgen gesehen, alle drei Filme auf Amazon Prime noch gekauft, den dritten Film. Weil ich diese englische Kultur auch so liebe in der Geschichte. Und politisch war ich auch schon immer aktiv und interessiert. Deswegen Sozialkunde und Geschichte kam halt dann dazu, weil es hieß, nehmen Sie noch ein drittes Fach. Das wird zusammengenommen. Aber ja, jetzt hast du gefragt, wie der Podcast zustande kam. Aber jetzt merkst du, was ich dir erzähle gerade. Ja. So ähnlich habe ich das meinen Schülern auch erzählt, dass sie sehen, der Lehrer, dem scheinbar vieles gelingt da vorne, der hat auch nicht immer nur tolle Sachen erlebt in seinem Leben. Und da habe ich noch viel mehr Dinge erzählen können, habe Teile erzählt. Und als wir fertig waren, kamen zwei Schülerinnen zu mir raus und haben gesagt, ey, das war so spannend. Und sie haben auch so gute Fragen an uns gestellt, dass wir eine Perspektivenveränderung hatten und haben uns so unterhalten. Wollen Sie nicht einen Podcast machen? Sie müssen einen Podcast machen. Und wie der Teufelswill oft, ja, man weiß ja nicht, wie das Universum tickt, kam eine Fortbildung, der Lehrerfortbildung, Podcast für Schulen, für die Schulentwicklung. Ich habe mich angemeldet, es waren 2 Tage. Ja, habe meinem Schulleiter ein Konzept geschrieben, wie ich mir das vorstelle. Der war Feuer und Flamme. Der Förderverein hat das Equipment bezahlt, netterweise hostet das Ganze. Und wir haben jetzt seit einer Woche über 500 Hörer. Also für eine Schule, wir machen ja keine Werbung, außer jetzt hier und in der Zeitung mal. Ja, macht riesig Spaß. Ist nicht so, immer so leicht, organisatorisch auch die richtigen Schüler und Schülerinnen zu finden, die dann Zeit haben und auch über Thema reden wollen. Ich habe einige, die sagen, nee, ich traue mich nicht. Mhm. Ich will mich nicht bloßstellen vor den anderen. Mhm. Ja, aber so kam es dazu. So, lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, super. Gibt es was dir da persönlich bis jetzt am meisten berührt hat oder irgend so eine Story, wo du sagst, wow, das war echt krass?
Ja, also was du erwähnt hast, diese beiden Folgen, da mussten wir 2 Folgen machen, des syrischen Zwillingspaares, das immer noch auf der Schule ist. Ich unterrichte jetzt nur noch einen von den beiden. Letztes habe ich noch beide unterrichtet. Das war aus emotionalen Gründen schon sehr, sehr intensiv. Mhm. Weil wir selber auch eine Flüchtlingsfamilie betreut hatten, 2014 schon. Mhm. Das waren die ersten, die in Lenkries da waren. Da waren wir in so einem Helferkreis, wie es halt damals gebildet wurde. Und da haben welche von den Kindern bei uns geschlafen, weil die Mutter ins Krankenhaus musste. Die waren ohne Vater da. Und das Thema mich schon immer getriggert hat einfach. Also meine Eltern sind beide Einwanderer, wenn man so will, als Siebenbürger. Papa, der in Polen gelebt hat, im Wartegau, als Kind, das ist Jahrgang 34 gewesen, ist leider schon gestorben vor 3 Jahren. Und das war ein Gau, den die Nazis erstellt haben, um vorzuleben, wie das Dritte Reich funktionieren soll. Das, wenn man das googeln will, Warte, wie der Fluss Warte, eben die Warte mit TH, Warte-Gau in Polen. Und du hast die Menschen dort in Klassen schon eingeteilt und auch deportiert natürlich, leider. Und hast also das ganze Übel der Ideologie, der NS-Ideologie in einem Kreis, in einer Region zusammengefasst eigentlich. Und dorthin kamen die Russen natürlich relativ früh und am 20. Januar 1945 kam der Befehl eben, oder am 19. Januar abends, räumt dieses GAU, obwohl es bis zum Ende gehalten werden sollte von der NS, von dem NS-Regime, räumt dieses GAU, haut ab, so schnell ihr könnt, egal wohin. Und mein Vater war eines von 5 Geschwistern, er war der älteste Sohn, nicht das älteste Kind, der älteste Sohn, hat schon Verantwortung gehabt, der Vater war im Krieg in Odessa noch eingezogen, der hat 2 Weltkriege gekämpft, mein Großvater, furchtbar. Ja, und da ist er eben geflohen mit dem Karrenwagen. Das Pferd wurde ihm geklaut in der ersten Nacht beim kältesten Winter ever damals. Er hat furchtbare Geschichten mir erzählt, zu seinem Lebensende erst. Und zum anderen ist meine Mutter Sudetendeutsche aus Litomyrzhice, also Leitmeritz auf Deutsch. Und die sind vertrieben worden. Das Geschichte kennt man ja, stand die tschechische Armee vor der Tür. Ihr habt so und so viele Stunden Zeit, 20 Kilo dürft ihr mitnehmen und das ist es. Und ich glaube, das ist das, warum mich das Thema Flucht so triggert. Und diese Folge hat mich sehr berührt. Muss man sich anhören, da sind sehr viele Bilder drin, die man auch nicht vergisst. Aber ich muss auch sagen, eigentlich ist jede Folge in gewisser Weise interessant und spannend. Nicht, weil ich Werbung machen will dafür. Aber wenn 2 Schülerinnen sagen, wie sie ihre Prüfungsangst bewältigt haben, 2 Montessori-Schüler erzählen, wie der Wechsel ist aus einer Montessori-Schule an eine Regelschule, wo plötzlich die Lehrer gesiezt werden. Das war mir gar nicht klar, dass das nicht so sein muss. Ist auch toll. Jetzt hat man einen Biathleten.
Es ist lustig, was du sagst.
Ja. Stopp mich bitte.
Aber ich fand es am Anfang auch, wenn du hier Teil gewohnt bist oder wen auch immer, wenn ich heute einen Lehrer triff, bei der Frau Strickroth, ne, bei der Jasmin, wenn ja. Dann fangst du schon an und ich sag, ah ja, da war ja was, das ist ja gar
ja, klar, ja, das Duzen mit einer früheren Respekts- oder Hierarchie über die eingeordneten Person ist komisch.
Ist komisch, ja,
finde ich komisch. Aber ich mag das eigentlich, also besonders hier im Oberland ist eh üblich und ich bin nicht der Sie-Typ, sag ich mal, also in der Schule schon, klar, und auf Instagram zum Beispiel folgen mir auch manche Schülerinnen und Schüler, ich folge aber nicht zurück, also wenn ich die Schüler selber unterrichte, das passt irgendwie nicht. Danach ist was anders. Und haben mir auch schon manche angesprochen, mögen sie mich nicht, aber es hat nichts damit zu tun. Ja. Aber ja, und in dem Podcast haben wir viele verschiedene Themen und jetzt war ich ja langlaufen, wie die jetzt noch dabei sind in der Folge, noch vom Anfang wissen. Und habe erst zuletzt in Folge 23 eine Langlauftrainerin interviewt, die das macht in Lenggries. Und mit der habe ich heute über diese Loipe geredet. Das war super lustig, weil sie mir noch ein bisschen mit mir halt geplaudert hat über die Technik. Und hat mich das gefreut, dass wir diese Folge gemacht hatten.
Also ich kann es nur empfehlen. Also wer sich interessiert für jugendliche Menschen und deren Themen. Also ich muss sagen, ich fand es wirklich, wirklich spannend. So viel, wie ich bis jetzt auch gehört habe, war echt cool. Vor allem echt kurzweilig.
Ja,
hat echt Spaß gemacht.
Ja, wirklich Spaß. Ja, viele Kollegen hören es im Auto, sagen sie mir immer.
Ja.
Also gibt auch Kollegen, die fragen mich, wann kommt denn endlich die nächste Folge raus? Also es ist schön zu hören. Ja, manche nervt es vielleicht auch, wenn ich daherkomme mit dem Podcast, aber ich versuche eben auch keinem auf die Nerven zu gehen damit, weil die Schule steht im Mittelpunkt, also steht im Mittelpunkt der Abschluss oder was auch immer, das ist ja das Zentrale. Aber wenn unsere Schülerschaft die Schule verlässt, dann wünsche ich mir, und so tickt unsere Schule, dass die rausgehen und sagen, es war eine coole Zeit an der Schule, wir haben was gelernt, aber wir durften auch Mensch sein.
Ja, was denn? Das ist ja, ich meine, in der Wirtschaft ein Riesenthema, ne? Positive Leadership und so weiter. Also wo kann ich gut performen, in welchem Umfeld? Und das heißt, also wenn ich gern irgendwo hingehe, ist ja meine Aufnahmefähigkeit schon mal besser, ist meine Leistungsbereitschaft besser. Und wenn ich das Umfeld schaffen kann, durch welche Maßnahmen auch immer, habe ich schon eigentlich gewonnen.
Ja, und das haben doch Studien ergeben, diese berühmte Hattie-Studie, nicht nur die, wenn du einer Schulklasse, sag ich jetzt, dasselbe Leadership in einer Firma, wenn ich der Schulklasse ständig sage, wie blöd die sind, dass sie nichts können, am Ende nichts. Ja. Das ist erwiesen durch Studien, die also weltweit gemacht worden sind. Wenn ich aber in die Klasse reingehe und sage, wow, ihr seid jetzt schon so weit gekommen, und das ist vielleicht ein Hindernis, aber das schaffen wir jetzt auch noch. Und wer über die Hürde jetzt nicht drüber kommt, der muss eben noch irgendeinen kleinen Umweg finden. Sei es mit einer extra Stunde mit einem Mitschüler oder wie auch immer. Aber nicht reingehen und sagen, ihr seid so blöd. Ja, ich meine, man denkt sich das vielleicht manchmal in der Situation, boah, wie können die so schlecht sein in der Prüfung? Ja. Aber dann musst du als Lehrkraft, finde ich, auch sagen, okay, jetzt hinterfrage ich mich mal selbst, habe ich denn eigentlich alles richtig gemacht? Mhm. Oder ist die Prüfung vielleicht zu schwer? Weil wenn eine Prüfung ausfällt in einem Fach, das jetzt, wo die Prüfung nicht, ja, keine Ahnung, wo das Prüfungsfach eigentlich nicht schlimm ist, wo er sagt, da musst du dich halt irgendwie vorbereiten auf die, von den letzten 4 Stunden und dann kommt ein Schnitt raus von der Note 4. Da muss ich überlegen, okay, an was liegt das? Und dann muss ich halt auch mal den Mumm haben, vielleicht in die Klasse zu gehen und zu fragen, an was lag's? Hm. Also, wir haben letztes Mal Kurzarbeit geschrieben und ich hatte zum ersten Mal die Idee, eine Vokabeln abzufragen über Bilder. Habe ich noch nie gemacht. Also war ein ganz geringer Teil, hat einen Wortschatz vorbereitet und die wussten, es kommt eine Übung dazu dran. Und da habe ich ein Bild gezeigt, zum Beispiel von Statistik, wie sagt man, Säulen, kennt man ja, die von links nach rechts nach unten gehen und ein Kinderwagen, der nach unten fährt. Und in dem Satz war vorgegeben nur the, Lücke, a, Lücke. Und im gelernten Wortschatz war drin Fertility Rates, are declining. Also declining, also die Geburtsraten sinken. Ja, und da haben die gesagt, das ist eine Frechheit, wie soll man da drauf kommen? Und für mich war das so sonnenklar. Billig, ja. Weil am Schreibtisch ist alles sonnenklar, wenn du das ja spielst. Aber ich auch für mich gelernt. Mache ich nie mehr wieder. Gut, sie hätten es wissen können, also eigentlich sind sie schuld, aber jetzt hier Mikro. Fressigkreide. Ja. Nee, ja. Ja.
Markus, was mich brennend an und interessiert, weil uns auch noch eine andere Thematik verbindet. Also wir haben uns ja quasi intensiver jetzt kennengelernt, weil du hergekommen bist und gesagt hast, du, Markus, ja, ich darf bei euch gerne auch so ein bisschen an die Hand genommen werden, weil ich meine Gesundheit jetzt nur mehr aktiv anpacken will. Jetzt interessieren mich mehrere Geschichten so ein bisschen, weil das erste ist, du lebst einen sehr intensiven Lebensstil, da ich jetzt einfach mal sagen, weil du viel Zeit für die Arbeit aufwendest, viele verschiedene Sachen hast, die deine mentale Aufmerksamkeit fordern, aber ja parallel auch noch ein Familienmensch bist, dem die Familie sehr, sehr wichtig ist.
Das ja, heißt, absolut.
Du hast ja schon viel zu tun. Und wie, erstens, wie kriegst du es hier? Und zweitens, wo kam der Punkt, dass du gesagt hast, hey, jetzt möchte ich auf meine Gesundheit einen Tick mehr da schauen?
Ja, also hier müssen wir jetzt abbrechen, weil ich eben heim muss zur Familie. Also es waren jetzt 2 Fragen natürlich. Was war die erste Frage? Wann kam der Punkt, dass ich um meine Gesundheit kümmere?
Und ja, wie kriegst du das hin?
Wie ich es hinkriege? Okay, ja,
also kannst du andersrum.
Ja, ja. Nein, ist egal. Wie so. Ja, na, wie kriege ich es hin? Ich meine, da ist wieder der Wert Disziplin natürlich da, über den wir vorhin schon geredet haben. Also ich plane schulisch schon sehr gut, also sitze häufig da und denke nur drüber nach, wie mache ich es jetzt, da habe ich die Prüfung, Wochen jetzt zum Beispiel 29.01. ist nächste Prüfungstermin in meinen Klassen, was mache ich bis dahin, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß noch nicht immer, wie ich es mache, das sind ja didaktische Ideen dann, aber die inhaltliche Idee ist da, also so mache ich es, ich strukturiere im Voraus. Und das hilft natürlich sehr, weil es dein Gehirn erleichtert. Du weißt schon, was du machst ungefähr. Und mit einer Erfahrung, die man als Lehrer hat nach fast 30 Jahren, kannst du auch mal einen Inhalt so vermitteln, ohne dass du dich vorhin 2 Stunden selber malträtierst. Manchmal kommen ja auch die Ideen beim Reingehen, muss ich zugeben. Letztes Mal in einer Crime-Stunde ist mir eingefallen, Mensch, eigentlich wäre es so eine gute Idee, 5 Schüler rauszuholen und zu sagen, stell euch mal vor, ihr habt das und das gemacht. Was waren eure Gründe? Und die Klasse musste die befragen und ihnen quasi eine moralische Standpauke halten. Und das hat ihnen total Spaß gemacht. War ganz klar, jeder in seiner Rolle. Also war jetzt kein echter Verbrecher dabei und es war jetzt auch kein Mörder. Es ging um Vandalismus, Graffiti-Sprayen, also keine schweren Gewaltverbrechen, natürlich Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber und das fiel mir erst am Gang ein. Vorher hätte ich es anders machen wollen. Das hilft mir auch. Aber klar, die Planung ist der Punkt, so schaffe ich das. Und das muss man natürlich absprechen. Also mit verschiedenen Gremien, was man wann macht. Mein Job als Kommentator ist ja genehmigt seit 1998 von der Regierung von Oberbayern. Da muss man immer wieder ein Schreiben hinschicken, alle paar Jahre. Schulleitung genehmigt das und es ist auch bekannt und es fällt auch kein Unterricht deswegen aus. Also das ist eigentlich super für beide Seiten ein Gewinn, weil es ja auch spannend ist, wenn einer, der ein Wimbledon-Finale kommentiert, sage ich mal, dann die Zeugnisverleihung moderiert und da die Politiker interviewt, der macht das vielleicht nochmal anders als ein Lehrer, der das halt auch gut macht, aber es ist halt auch irgendwie mein Beruf, Leute zu interviewen und was rauszulocken und so. Und das, ich habe mit Landrat Niedermeyer zum Beispiel mal Lach-Yoga gemacht bei der Zeugnisverleihung, das war auch sehr lustig für alle, hat er auch noch nie gemacht in seinem Leben. Weiß aber heute noch.
Das kann ich mir vorstellen. Ich muss ihn mal fragen, ganz
ehrlich. Ja, genau. Ja, er kennt mich vielleicht nicht mehr, aber er weiß noch, dass er Lach-Yoga gemacht hat. Ja, aber egal. Und das mit der Gesundheit, das hat natürlich Themen. Dadurch, dass ich selber immer viel Tennis und Fußball gespielt habe, hat der Körper ein paar Abnutzungserscheinungen. Und ich hatte eine Diagnose bekommen, auf die ich im ersten Augenblick stolz war. Degeneration vierten Grades, klingt toll im Knie. Heißt, ich habe voll gemacht, ja, und toll gesportelt und alles, aber im Umkehrschluss natürlich, da passt was nicht. Und dazu kam noch anderes Thema, das auch mit der Ernährung zu tun hatte. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was das Krankheitsbild betrifft, aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, mich zu kümmern, wie kann ich mich eigentlich verbessern? Und wer kann mich da gut anleiten? Und da bin ich eben auf dich gestoßen, weil, ja, du hast mir schon mal erzählt, bei unserem Peace Painting Projekt haben wir uns ja das letzte Mal, glaube ich, so länger intensiver gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, 22 an der Schule, was du da so machst. Und seitdem habe ich das eigentlich auch verfolgt im Geheimen. Und ich werde nicht bezahlt, liebe Zuhörer, diese tolle Website gesehen, wo man sehr viel schon mal lernt und über sich nachdenkt. Und ich hatte einiges anderes probiert. Also jeder kennt es, man geht ins Fitnessstudio und so. Aber so richtig konsequent und nach Plan war das nicht. Und die Trainer und Betreuer in dem Fitnessstudio haben mir eigentlich nicht so weiterhelfen können. Sie haben immer nur gesagt, ja, das Training ist das eine, aber die Ernährung ist das andere. Ja, danke. Was soll ich denn umstellen? Ja, das konnten die dann auch nicht so konkret sagen. Ist klar, ist auch nicht deren Job. Also ich werfe das denen nicht vor. Aber du brauchst das zweite Standbein dazu, ist meine Meinung. Ich habe das jetzt selber gemerkt und bin euch da sehr dankbar hier, also besonders dir. Wir haben jetzt eigentlich zusammen mitgearbeitet. Ich habe erst mich an die Marie gewandt, weil ich die besser kannte, sage ich mal, als Ex-Schülerin, die dann keine Zeit hatte oder keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, an dem Tag kann ich nicht, aber der Markus würde kommen.
Du hast die zweite Wahl gekriegt.
Ja, ja, ich weiß, aber mei. Du, so ist das. Auch Silber ist gut. Ja. Nee, also für mich absolut erste Wahl, wie du das hier gemacht hast mit mir in diesen Monaten. Und ich spüre auch die Veränderung vom körperlichen her, vom gesundheitlichen her, weil mein Ziel ist ja, nächste Saison wieder Tennis zu spielen unter Wettkampfbedingungen. Und das ging am Ende letzte Saison eben nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wir haben schon richtig, wir spielen Wettkampftennis, sagen wir, also es ist Bayernliga, Herren 55, jeder, der zuhört, weiß, Menschen in dem Alter sind sehr ehrgeizig, wenn es plötzlich um Sport geht, auch wenn es der Körper nicht mehr hergibt. Und ich hatte solche Probleme am Knie, dass ich wusste, ich kann eigentlich nur 60, 70 Minuten wirklich spielen, so wie ich es spielen kann. Und das ist dann kein Zustand mehr. Und wenn du unter dem Druck schon hingehst und sagst, ich muss schnell gewinnen oder wenn nicht, dann was auch immer was passiert, ja. Das war sehr, ja, hat mich geärgert, weil du brauchst ja auch einen Sport bei all dem, was du machst. Und deswegen bin ich zu euch gekommen. Ja, und das hat mir schon die Augen geöffnet, auch die Ernährungsumstellung. Und Streber, wie ich bin, habe ich das natürlich jetzt auch durchgezogen.
Allerdings, ja, das stimmt.
Ja, macht sich bemerkbar in vielen Bereichen und das freut mich sehr.
Super.
Kann ich auch nur weiterempfehlen, wie du die Voss weiterempfiehlst. Das ist immer sehr freundlich hier, überhaupt kein Konflikt in diesem Gespräch. Aber egal, ja, passt alles sehr, sehr gut hier.
Inwie wichtig siehst du denn die Zusammenhänge zwischen Leistungserbringung und Gesundheit? Also gerade dieses Thema, beruflich eingespannt, bin aber auch Familienpapa, möchte aber nachhaltig gesund, fit sein. Du hast es ja jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass man was ändern kann, dass man was da kann. War dir das immer schon wichtig, das Thema? Oder hast du jetzt durch diese Erfahrung irgendwie gemerkt, okay, vielleicht geht ja doch nur irgendwie mehr das, was ich mir jetzt irgendwie vorher gedacht habe oder vorgestellt habe?
Es war mir nie so wichtig. Mhm. Also als ich jünger war und besser gespielt habe, da selbst da bist du am Abend vorm Matchday noch weggegangen, hast auch mal ein Bier getrunken oder was auch immer, hast nach dem Sport Alkohol getrunken. Und das hat sich über viele Jahre so hinweg weiterentwickelt. Also ich habe eigentlich nur aufgehört wegen Meniskusoperation, dann wieder weitergemacht, dann habe ich aufgehört wegen der Plantarfaszitis, weil die Faszie in der Sohle gerissen ist beim Tennisspielen und habe deswegen, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre, keine Ahnung, kein Wettkampftennis mehr gespielt und es ging mir einfach ab. Ich bin ein Mannschaftssportler, also das klingt jetzt erstmal komisch mit dem Tennis, aber diese Gemeinschaft im Tennisclub, die ist mir auch abgegangen. Und das war ein Punkt, dass ich angefangen habe mal mit dem Stretchen. Ja. Immerhin Mitte 40 oder so.
Bis dann die Übungen von Markus Kimmer, die erstmal fast
Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt kommen wir doch in den Konflikt rein. Diese Stretching-Übungen von Markus Hörmann, die eigentlich nur für Aliens gedacht sind, die kann ich nicht nachvollziehen. Nee, Quatsch. Und jetzt muss ich aber sagen, ein zweiter Punkt kam noch dazu. Darf ich das noch erzählen oder ist ja, die Zeit dann schon?
Du erzählst jetzt nur, dann kämen wir zum
Ende.
Nur drei Fragen.
Also ich verspreche euch zu Hause, es ist nicht langweilig. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann hört ihr das auch noch an, weil es gibt einen Mann, der heißt Felix Hutt. Vielleicht habt ihr von dem gelesen, der hat es vor ein paar Wochen in der Süddeutschen Interview gegeben. Wie es ihm denn ginge, ein Jahr nach dem Erscheinen seines Buches Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol. Ein Investigativreporter, der dieses Buch geschrieben hat, wie ist das, der sehr stark Alkohol getrunken hat, 4-mal die Woche, also wirklich sehr stark, ja, und das versucht hat, auf null zu schieben. Und der hatte ein Buch geschrieben, das davor, das hieß Lucky Loser. Mhm. Er als knapp 40-Jähriger, sehr guter Tennisspieler, versucht auf die Weltrangliste der Herren zu kommen und diesen einen verdammten Weltranglistenpunkt zu bekommen, mit dem man auf die Weltrangliste geht. Das schaffst du nur, wenn du auf einer unteren Ebene der Tennisturniere ins Hauptfeld kommst und da ein Match gewinnst. Du musst also erstmal dich fürs Turnier in die Quali irgendwie reinbegeben. Und das geht halt nicht, wenn du 0 Punkte hast und 39 Jahre alt bist. Sagt kein Turnierveranstalter, auf dich haben wir gewartet. Ist klar. Und diese Geschichte, wie er das versucht hat, hat mich hier wirklich hin und weg gerissen. Also ich kannte das Buch, ist schon ein paar Jahre alt, aber ich hatte es nie gelesen. Ein Freund von mir, den habe ich nach 30 Jahren wieder getroffen auf einer Geburtstagsparty von meinem Abi-Spätzle. Dann sagt er mir, hier, hast du das Buch gelesen? Nee, hat es mir geliehen. Und ich habe es verschlungen und habe danach gesagt, okay, ich muss diesen Felix Hutt finden. Ja. Habe ihn auf Instagram gesucht, habe ihm geschrieben, hat mich sehr berührt, bla, was man halt so schreibt, aber und schon persönlich auch und habe natürlich gesagt, vielleicht kennst du mich ja auch vom Tennis. Wenn du selber so gut Tennis spielst, hast du vielleicht auch schon mal ein Tennisspiel geschaut. Dann schrieb der zurück, Mensch, du, klar kenne ich dich und so weiter, muss ich nicht alles erzählen. Lass uns mal treffen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns an der Münchner Freiheit im Kaffee getroffen haben mit seiner bezaubernden 5-jährigen Tochter. Es war ein Genuss, dieses Datum. Ich sage das deswegen, weil ich an dem Tag zu dem Orthopäden ging, der mir gesagt hat, du wahrscheinlich brauchst ein künstliches Knie. Hm. Das war Minuten später. Also das war gar nicht so lustig.
Also Schwankung der Emotionen. Im Endeffekt.
Völlig, völlig. Und er hat mir erzählt von diesem neuen Projekt, ein Mann, ja, Alkohol, das da gerade rausgekommen war, kurz davor, das Buch. Okay, habe ich mir gekauft, gelesen und in mir ist dann auch der Gedanke entstanden, warum eigentlich nicht? Es ändert was mit deinen Zellen und ich bin 57, also du hast ja mehr hinter dir als vor dir im Normalfall. Versuch doch das so gut wie möglich zu gestalten. Und ich bin wahrlich kein Partymuffel und dergleichen. Aber das hat mich so gerissen, zusammen mit dir dann zusammen, weil ich eben aufgrund des Knies dann zu dir gegangen bin, auch mit der Ernährungsumstellung. Und das hat mein Leben schon bereichert. Und ich kann nur sagen, es ist so eine andere Energie, die man hat. Klingt jetzt vielleicht albern, aber ein Lehrer macht sehr häufiger Mittagsschlaf, wenn er heimkommt, weil er echt platt ist. Brauche ich nicht mehr seit ein paar Monaten. Das ist die erste offensichtliche Änderung. Ich komme nicht mehr heim und sage, ich muss mir jetzt hinlegen. Ich habe eine viel größere Energie durch diese Ernährungsumstellung und glaube ich auch durchs Weglassen vom Alkohol.
Sicher.
Jetzt nicht, dass ich gesoffen hätte oder was, aber ich habe jetzt auch kein Bier mehr daheim. Reizt mich nicht. Ich gehe mit meinen Freunden immer noch weg und ich trinke halt alkoholfrei. Also ich trinke halt ein stilles Wasser, weil ich gelernt habe von M2 Minerale sind nicht für den Körperhaushalt gedacht oder Mineralwasser.
Kohlensäure.
So heißt es, ja. Und ich trinke es jetzt nicht lauwarm im Restaurant, also diesen kupferfarbenen Bierwärmer, den meine Großeltern noch hatten, habe ich nicht dabei. Nein, Schmarrn. Nee, aber also ich will das jetzt gar nicht da hier so auf den Arm nehmen alles, aber ja, das ist die Quintessenz daraus und das freut mich total, dass wir so auch zueinander gefunden haben, so ein bisschen auf einer privaten Ebene auch, jetzt nicht, dass wir uns groß treffen würden, aber auch private Gespräche führen und du mir da auch einen neuen Weg aufgezeigt hast und das zweite Element war eben das mit dem Alkohol. Was du ja auch sagst, Alkohol mal hin und wieder in deinem Plan steht es ja drin, geht das auch, aber da bin ich dann schon so ganz oder gar nicht, dann mache ich es halt das gar nicht und ich habe jetzt seit August eben eine Maß Bier zu meinem Geburtstag getrunken, weil da waren wir auf der Wiesn. Eine mit, eine ohne.
Die ist definitiv zu verzeihen, da die sein.
Ja, passt. Aber es ist echt ein anderes Gefühl, wenn du morgens aufwachst am 1. Januar und es ist eigentlich alles okay. Mhm. Es ist toll. Ja. Also nicht, dass ich Alkoholiker war, aber es ist toll.
Ja, mega cool. Hey, Markus, also vielen Dank, dass du die Sachen schon geteilt hast. Jetzt ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, also ob du nur Lust auf drei kurze Antworten hast, auf drei kurze Fragen.
Ja, das Hindernis ist wahrscheinlich kurz.
Markus, letzten drei Fragen. Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Respekt in der Gesellschaft. Okay. Oder willst du auf mich persönlich, weil das fällt mir jetzt wirklich schwer.
Du, mehr im jede Leben Antwort haben, ist willkommen.
Ja, dann nehme ich das als erste Antwort. Ich wünsche mir mehr respektvollen Umgang miteinander in der Gesellschaft, mit Menschen, die anders denken und vielleicht auch anders sind und sich anders benehmen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin auch manchmal zu kritisch daheim vom Fernseher, wenn ich manche Sachen höre. Und da versuche ich auch an mir zu arbeiten, respektvoll mit anderen umzugehen. Ich glaube, das ist ein Grundpfeiler jeder Gesellschaft, die funktionieren soll.
Danke. Ja, definitiv. Tag. Kann ich nur unterschreiben.
Ja, schön.
Wünsche mal. Ja. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ja, du stellst hier Fragen, die gehen ja da ans Innerste jetzt. Jetzt, wo ich mir Alter gesagt habe, bist du auf die Frage gekommen, oder?
Na, die stellen wir tatsächlich seit dem ersten Podcast.
Ach so, tatsächlich? Ja. Ja, wie möchte ich den Menschen in Erinnerung bleiben? Ich glaube, dass ich da, ja, es ist schwer, das jetzt über einen Kamm zu scheren, weil ich natürlich meiner Familie anders in Erinnerung bleiben will, als jetzt meinen Schülerinnen oder Schülern oder den Zuschauern im Fernsehen. Aber als ein Mensch, der immer sein Bestes gegeben hat zum Wohle aller, das ist, glaube ich, so, dass das, was ich jetzt am meisten verbinden kann mit allen drei Welten, sage ich mal, Familie, Schule und Sportjournalismus, der humorvoll war, dessen Witze besser waren, als man vielleicht dachte.
Die noch gewirkt haben.
Der kluge Entscheidungen getroffen hat und der vielen Menschen weitergeholfen hat auf ihrem Weg ins Leben. Sei es den eigenen Kindern, sei es den Schülern und ja, der ein guter Begleiter war als Ehemann, als Lehrkraft, was auch immer, also kann man ja jede Rolle da hernehmen. Ich glaube, das sind jetzt so die ersten Punkte, die mir einfallen.
Super schön. Dann hast du es fast geschafft.
Ja, jetzt kommen dann noch meine Fragen an dich.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben heißt für mich, dass ich mit einem, und das glaube ich kennen alle, mit einem guten Gefühl einschlafen kann und mit einem wirklich guten Gefühl auch aufwachen kann und mich freuen kann auf das, was ich tue. Mhm. Das ist für mich ein erfülltes Leben. Das sind Dinge, die du dir nicht kaufen kannst, die du dir zum Teil vielleicht auch erarbeiten kannst. Braucht auch Glück dazu. Ich habe sehr viel Glück. Ich finde wirklich, ich sage das ganz oft, wir sprechen das ja häufiger zu Hause, dass ich wirklich ein gesegnetes Leben habe, dass eine ganz große schützende Hand über mir ist, die mir in vielen schwierigen Situationen geholfen hat und die mir auch geholfen hat, vielleicht manche Menschen anders zu sehen, als ich es getan hätte, als ich jünger war, die mir auch, also diese Hand, die mir geholfen hat, mich zu entwickeln innerlich, um mehr zu verstehen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist nicht nur Menschen, auch mehr Dinge zu verstehen, mehr Zusammenhänge zu verstehen. Ich mag jetzt gar nicht zu abgehoben esoterisch klingen oder so, sondern einfach das vielleicht euch zu Hause oder Ihnen zu Hause mitgeben, dass man versucht, Menschen zu verstehen. Warum handeln die aus dem und dem Beweggrund? Und für mich ist ein erfülltes Leben, wenn ich sage, ich habe meine Sachen erfüllt, meine Pflichten erfüllt und ich habe mich wohl dabei gefühlt. Und kann positiv dann auch in die Zukunft blicken. Und es ist ja nicht immer leicht, gerade in der heutigen Zeit.
Das stimmt. Gerade mit den Fächern, die du unterrichtest, musst du ja quasi auch, hast du vorher gesagt, ständig Nachrichten schauen. Da fällt es dir, glaube ich, nicht immer so leicht.
Ständig. Und als letzten Witz noch für euch und für dich, Markus, in Englisch. Das Englisch-Schulbuch beginnt in Unit 1, 11. Klasse, mit dem Thema Leisure and Free Time Activities. Und es endet mit Globalism and Terrorism. Das ist der Lehrplan für unsere Schüler. Also schön mal happy am Anfang und am Ende, ihr werdet alle sterben.
Bitte nehmen wir alles weg.
Ja, also furchtbar, wer sich das ausgedacht hat, total, total daneben. Aber egal, also das haben wir auch schon besprochen bei uns in der Schule, aber ja, genau.
Dann wünsche ich dir noch kurz Durchhaltevermögen in Englisch.
Danke, ja. Und ich danke für die Einladung, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Du, vielen Dank, dass du da warst und danke, dass du wirklich jetzt auch die Zeit genommen hast. Es war mir ein Riesenfest.
Gerne, mir auch.
Markus, danke dir.
Danke, ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.